Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Wovor gruselt sich eigentlich hier bei Devils and Demons, dem Horrorfilm-Podcast. Ich bin André und ich habe wieder einen wunderbaren Gast heute. Er ist Webvideoproduzent, Filmkritiker und natürlich auch eines der populären Gesichter der fantastischen Show Cinema Strikes Back. Herzlich willkommen, Alper.
Dankeschön, danke. Ein populäres Gesicht zu haben ist immer was Gutes.
Ja klar.
Das klingt sehr, das klingt sehr cool.
Freue mich, hier zu sein. Schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit für uns hast. Du warst, ich habe gerade mal nachgeguckt im Vorgespräch, 2022 letztes Mal in unserem Podcast. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass es schon wieder so lange her ist. Da haben wir den tollen Spurlos besprochen, den Entführungsthriller.
Ja, toller Film, aber ich finde es gerade, mich schockiert es immer, wie schnell die Zeit verfliegt.
Ja.
Es ist sehr schockierend.
Total, absolut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es schon wieder so lang her ist. Also das ist Wahnsinn. Und vor allem, dass man in der Zeit nicht mal geschafft hat, nochmal weiß ich, wie sie mal zu treffen für eine Folge oder so. Also es ist immer wieder, immer krass. Aber ja, du warst auf jeden Fall schon ein Gast bei uns. Ich glaube, auch viele aus unserem Kosmos werden dich natürlich kennen und eure Show. Magst du trotzdem mal vielleicht für die drei Leute, die dich nicht kennen, nochmal kurz 3-4 Worte von dir selbst einfach zu dir?
Ja, ich spreche im Prinzip im Internet über Filme und Serien und ab und zu auch Comics. Und das mache ich jetzt schon seit über 10 Jahren. Und zwar, ja, hauptberuflich aktuell bei Cinema Strikes Back und das jetzt auch schon seit 8 Jahren. Das ist ein YouTube-Kanal und auch ein Social Media und TikTok-Kanal, auf dem wir wirklich den ganzen Tag über Filme und Serien sprechen. Und das macht mir immer noch große Freude.
Das ist doch die Hauptsache. Das macht ihr ja immer noch mit eurer Schattenwolf, ne, GmbH quasi, als Produktionsfirma dahinter. Ja.
Genau, das ist unsere eigene Produktionsfirma, die das Ganze produziert. Und ja, also wir machen allerdings halt, das ist das Gesamtthema Film. Es ist nicht nur Horror, aber trotzdem ist Horror auf jeden Fall ein kleines Steckenpferd von uns. Ich glaube, wir alle mögen Horror sehr gerne. Wir sind ja auch ein etwas größeres Team.
Mhm. Ja. Ja, dass du natürlich Horror magst, wusste ich natürlich, klar. Haben wir auch damals eben über einen, Horror-Thriller gesprochen. Mhm. Und heute wollen wir natürlich mal, wie in diesem Format eben üblich, auch natürlich ein bisschen noch mal persönlicher bei dir reingehen, wo diese Leidenschaft oder zumindest auch das Interesse und so weiter überhaupt bei dir herrührt. Ich steige ja immer einfach gerne mit dieser ganz saloppen Frage ein. Ganz, ganz universell gesprochen, warum magst du Horror?
Warum mag ich Horror? Oh, das ist eine gute Frage. Ich finde, also was mich an Horror so fasziniert, ist das Spiel. Also ich finde, es hat so was Spielerisches. Es ist so das Grauenhafte, das Unvorstellbare, das Gruselige, immer wieder neu verpackt in einem neuen Antlitz. Ich finde es auch immer total spannend zu sehen, welcher Filmemacher oder welche Filmemacherin welches Thema im Horror wie umsetzt und da immer auch seine persönliche Komponente mit reinbringt. Ich finde, da werden oft Themen besprochen, die andere Genres nicht bedienen. Ich mag einfach diese gruselige Atmosphäre und ich glaube, es ist so ein bisschen dieser Kontrast, dieses Grauenhafte, dieses Schreckliche, womit man sich ja eigentlich nicht auseinandersetzen möchte, das aber in so einem sicheren, abgesteckten Rahmen zu erleben. Also ich meine, wenn du im Kino sitzt und einen Horrorfilm guckst, eigentlich, du weißt von vornherein, dass dir da nichts passieren kann, siehst aber dann teilweise ganz schreckliche Situationen, in die Figuren hineingeworfen werden. Und du kannst dich ja auch, es geht ja auch ein bisschen immer darum, sich dann mit den Leuten zu identifizieren und vielleicht auch sogar dahingehend irgendwie fürs Leben zu lernen und zu sich dann auch selbst zu trainieren. Ich glaube, das ist so unbewusst vielleicht so ein bisschen der Reiz, dass man lernt, wie man selber vielleicht in solchen Situationen umgehen würde oder sich zumindest einfach Spaß daran hat, sich in diese Situation zu begeben. Ich kann das auch ganz konkret an einem Beispiel festmachen, wenn du möchtest, wenn ich dir gerade nicht zu viel rumschwalle.
Nein, nein, sehr gerne.
Ich habe aktuell mache ich sehr gerne mit meinen beiden Kollegen Jonas und Marius. Wir sind eh schon seit vielen Jahren Fans von diversen Escape Rooms. Also Räumen, in denen man, ne, also wo man rauskommen muss, wo man Rätsel lösen muss. Man ist da so eine Stunde drin. Jeder kennt mittlerweile Escape Rooms. Und es gibt halt nochmal so ein Untergenre von Escape Rooms mit Horror, wo es dann potenziell, wenn man bereit ist, so ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, wo es dann potenziell auch Schauspieler gibt, wo es dann eventuell auch mal, wo man auch mal was unterschreiben muss, dass man bereit ist, sich auch in ganz furchtbare Situationen zu begeben, mit Horrorclowns, mit, wir waren schon in einer Nervenheilanstalt, in der Psychiatrie, in so einer verlassenen, wir waren in so einem Wald, der in so einer Halle gebaut wurde, alles mit Schauspielern, alles extrem atmosphärisch und intensiv.
Ach, crazy. Ich wurde da
teilweise schon in so kleinste Räume eingesperrt, auch wirklich eingesperrt, wo ich mich kaum bewegen konnte. Ich musste mich einmal in so einen Sarg legen und musste da so 5 Minuten drin verbringen, was ganz furchtbar war. Und ich glaube, also die Abbruchquote ist bei diesen Escape Rooms, zumindest bei denen, die wir gemacht haben, wir haben auch extra die besten, ne, nach Bewertungen und so weiter rausgesucht.
Ja.
Die Abbruchquote ist wohl relativ hoch. Also bei dem einen meinten die sogar fast 50% oder 40% oder so. Du hast halt schon immer überall so Panik-Button und so, ne? Und das ist eigentlich, ich kann das immer schwer erklären, warum das so viel Spaß macht, sich in diese Situation zu begeben, weil es ja noch mal was anderes ist als ein Horrorfilm. Also teilweise wirst du da auch gejagt oder musst durch Gänge krabbeln und so weiter und so fort. Und irgendwie jedes Mal, wenn so ein Raum dann endet, wenn man dann wieder quasi, ne, am Licht ist draußen und alles wieder ganz friedlich ist, ist eigentlich so der Gedanke, oh, ich will diesen Nervenkitzel nochmal. Also es hat fast schon was süchtig Machendes. Und ich genieße das einfach sehr. Ja, das spielt alles da so mit rein.
Das ist ja dann, also klar, wenn das das, was ihr dann da erlebt, ist ja auch, oder was du erlebst, ist ja trotzdem auch irgendwo trotzdem, auch wenn die Situation Adrenalin geladen ist, es ist ja trotzdem auch eine Art Safe Space, weil du weißt, dass es ein Spiel ist natürlich, auch wenn es dich natürlich erschreckt.
Ja.
Und das Gleiche ist ja so ein bisschen dann auch der Horrorfilm, weil du kannst es halt steuern. Du wirst ja wahrscheinlich in dieser Escape Room Geschichte, da gibt's ja wahrscheinlich auch ein Safe Word, irgendwie Oklahoma, und dann hol die dich da raus, wenn du nicht mehr kannst oder sowas.
Genau.
Und genauso ist es ja beim Horrorfilm. Du drückst halt die Fernbedienung und kannst dort jederzeit pausieren oder aussteigen, wenn du nicht mehr willst oder kannst. Also das kann man ja schon gut vergleichen.
Ja, also ich gehe ja nicht irgendwie in ein gefährliches Viertel und fange an, Leute anzupöbeln, weil ich irgendwie Bock auf den Nervenkitzel habe. Nee, ich glaube, genau das ist das Besondere an Horrorfilmen, Horrorspielen, Horrorliteratur, Horrorcomics und auch Escape Rooms und so weiter und so fort. Es ist halt dieses Spiel, in das man sich hineinbegibt. Und ich glaube, dieser sichere Rahmen ist halt super, super wichtig. Und jetzt kann man ja sich ja immer noch fragen, so, warum will man in diesem oder warum wollen bestimmte Menschen in diesem sicheren Rahmen diese schrecklichen Sachen erleben? Und da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht und mich auch ganz oft gefragt, so, und meine, also ich fand immer so die plausibelste Theorie war so ein bisschen die eben, dass man vielleicht sich unbewusst auch so ein bisschen trainiert und seine Grenzen austestet und einfach Spaß daran hat, seinen Horizont so ein bisschen zu erweitern. Mhm. Irgendwann hat es auch bei mir angefangen, einfach diesen Nervenkitzel auch als Spaß zu verstehen. Also das ist wie Achterbahnfahren. Also es gibt Menschen, die dann in der Achterbahn sitzen und dann wirklich schweißgebadet da sitzen und gar keinen Spaß daran haben. Aber es gibt halt auch Menschen, denen genau dieser Nervenkitzel, dieses Kribbeln halt den Kick gibt. Und bei mir ist das definitiv so. Nicht immer, aber irgendwie doch schon sehr oft.
Ja, wie du sagst, ich glaube auch, das ist halt wirklich auch was, das erlebt man so oder nicht. Also du hast dieses Kribbeln, entweder ist es positiv besetzt und du willst dann mehr, oder es ist negativ besetzt und du nimmst davon Abstand. Ich war gestern bei einem kleinen Podcast, sogar das All Out Film heißt der, ganz nette Jungs, Grüße an der Stelle. Und der eine von den beiden ist auch, der kann überhaupt keinen Horror gucken, gar nicht. Also ja. Er hat extra versucht, weil ich in die Folge gekommen bin und er wusste halt, dass ich Horror-Podcast mache, er hat versucht, Horrorfilme zu gucken und das war das Schlimmste wieder für ihn auf der Welt, weil er es eigentlich komplett meidet. Er hat dann sowas wie, ich glaube, Final Destination den letzten Mal geguckt, irgendwie, das ging wohl gerade so, aber war auch schon ganz schlimm. Mhm. Genau das hat er auch gesagt, er versteht diesen Kick auch nicht. Er wollte das von mir eben auch so ein bisschen wissen, warum, wie das für mich funktioniert, dass ich das mag, was da passiert. Und das ist, glaube ich, was du beschreibst, dieser Funke, dieser Kick, entweder ist der positiv besetzt oder negativ. Und ich glaube, da gibt es nur zwei Seiten bei Menschen einfach, ja.
Absolut, ja. Wobei, mich würde es auch mal interessieren. Ich glaube schon, dass man sich das vielleicht auch, wenn man möchte, wenn man so eine Faszination dafür empfindet, das auch antrainieren kann. Mhm. Also ich muss auch ehrlicherweise dazu sagen, also diesen echten Kick, den ich zum Beispiel bei Escape Rooms habe, wo es wirklich noch so ein echtes Kribbeln ist, ne, und so ein, oh Gott, das wird geil und ich bin ganz aufgeregt und so weiter. Das habe ich ja bei Horrorfilmen auch nicht mehr. Es ist irgendwie vertrauter, aber deswegen auch nicht unbedingt schlechter, sondern einfach anders. Und ich muss auch dazu sagen, ich finde bei Horror, es gibt kein anderes Genre, bei dem mir das Setting so wichtig ist wie bei einem Horrorfilm. Also ich meine, früher zum Beispiel, als ich noch studiert habe und wirklich nicht mal Geld für einen Fernseher und so hatte, habe ich halt regelmäßig Filme auf einem wirklich kleinen Laptop geguckt. und damals, also Horror war so das eine Genre, bei dem ich mir immer dachte, oh nee, das will ich eigentlich nicht hier im Bett auf dem Laptop oder so gucken. Also da ist es mir schon, da finde ich es schon geiler, das irgendwie ne freitagabends im Kino zu machen. Am liebsten mag ich Horrorfilme auch wirklich nachts zu sehen und so. Ja. Also da einfach dieses Feeling noch zu maximieren. Ich habe zum Beispiel mal, ist jetzt wirklich viele Jahre her und das outet so ein bisschen mein Alter, aber ich habe damals den spanischen Wreck gesehen. Mhm. Und das war in einem Kino mit zwei Freunden, das war in einer Mitternachtsvorstellung. Ich glaube, die fing sogar erst um 12:30 oder so an.
Nice.
Und das war in einem Saal, der Film hatte sich noch gar nicht rumgesprochen. Und das war in einem Saal, der quasi leer war. Also wir waren irgendwie eine von vier Gruppen oder so in einem wirklich großen Saal. Und das war so eins der besten Horrorerlebnisse, die ich je hatte. Also das hat wirklich, also das hat mir nochmal, also ich finde den Film wirklich stark. Ja. Und das hat einfach so einen Spaß gemacht. Und ein Kumpel von mir, der auch gar nicht so filmbewandert ist, der war unser Fahrer an dem Tag. Und der musste sich wirklich nach dem Kinobesuch auch erstmal so eine Stunde beruhigen. Hat so eine Kippe nach der anderen geraucht, weil er so erstmal klarkommt. Und er war nicht mal Raucher, glaube ich. Und er wollte erstmal wieder klarkommen.
Hat sich einfach mal eine Kippe geholt, ich muss mal rauchen.
Ja, wirklich. Und dann mussten wir wirklich eine Stunde vom Kino warten, bis er wieder in der Lage war zu fahren.
Krass.
Ja, aber irgendwie, das ist einfach eine schöne, also mag es noch so schlimm für ihn gewesen sein, es ist trotzdem irgendwie eine schöne Erinnerung. Und wenn ich ihn treffe, dann lachen wir auch noch drüber. Und
ja, okay. Ja, aber das weiß ich, was du mit, ich hatte erst, du meinst Schauplätze im Film, nein, du meinst aber, wie du in Horror guckst, also welche Umgebung du Horror guckst.
Genau, ja, das meine ich, ja.
Das kann ich super gut verstehen. Also, ja, man guckt, also notgedrungen, ne, wir sind beide da manchmal zugezwungen, auch Filme zu gucken, weil es sein muss gerade. Ja. Manchmal muss man auch mal einen Film irgendwie bei helllichtem Tag gucken und denkt sich, oh, der hat jetzt irgendwie genau das, irgendwie abends im Kino, auf einem Festival oder so, keine Ahnung, natürlich geiler gewirkt. Aber wenn die Möglichkeit besteht, das selber zu bestimmen, bin ich da ganz bei dir. Also dann finde ich auch natürlich, sollte man sich irgendwie eine Umgebung, eine Stimmung schaffen für Horror natürlich. Weil es natürlich alles nochmal ein bisschen verstärkt.
Das sind diese berühmten Pressevorführungen um 10, ne? Wenn du da mit deinem ersten Kaffee am Tag irgendwie einen Horrorfilm reinziehst.
Ich meine, es ist immerhin noch Kino, da ist dunkel, ne? Aber das stimmt, keine Ahnung, wenn man sich morgens manchmal einen Screener reinsehen muss, hier schon vormittags, aber dann, das keine Zeit hat und irgendwie abends Aufnahme oder sonst irgendwas hat, dann sitzt man da morgens irgendwie, Sonne scheint draußen, du guckst halt einen Horrorfilm, bist du, naja.
Absolut.
Hätte jetzt oder, abends besser funktioniert.
Oder auch ganz schlimm, also manchmal, also das ist jetzt sehr snobbyhaft, ne? Also, dass ich snobhaft, dass ich mich jetzt darüber beschwere, aber ich habe zum Beispiel einen Screener für Dings bekommen, für It Follows. Mhm. Und der Screener war, also das war der schlimmste Screener, den ich je bekommen habe. Der hatte eine Kartoffelqualität, der hatte zwei riesige Timecodes drauf und dann noch in der Mitte des Screens so in halbtransparent meine E-Mail-Adresse, ne, falls ich den Film leake oder was auch immer.
Ja, Watermark, ja.
Genau, ein Watermark. Und also wirklich, ich konnte, also diesen Film so zu gucken, das war so grenzwertig, dass du da wirklich sitzt und denkst, also ich mach mir eigentlich gerade den Film damit kaputt und so kann man den eigentlich nicht gucken.
Ja.
Und ich habe es dann trotzdem durchgezogen, aber ja, es war dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis, den dann nochmal richtig zu sehen.
Ja, natürlich, ja, klar. Das ist dann so ein bisschen eben das Ding halt, wie gesagt, natürlich ist es Privileg, das vorher sehen zu dürfen, aber manchmal muss man auch nicht drum herumreden, manchmal sind diese Screener auch wirklich, also an euch da draußen, manchmal seid froh, dass ihr das nicht gucken müsst, wirklich. Weil genau das, was Alpha gerade sagt, manchmal versaut ihr euch beim ersten Mal gucken erstmal den Film. Ja. Ich habe auch schon gerade diese ganzen Festival-Screener, dann kriegst du noch irgendeine Workprint-Fassung, die ist nicht mal fertig. Ja. Und dann bist du da so auch, Leute. Und das macht dir den Film einfach erstmal so, von daher. Aber wie gesagt.
Und man fühlt sich dann so schlecht, wenn man sich dann darüber beschwert, eben weil es Privilege ist, ne? Weil man den Film halt irgendwie vor dem Kinostart sehen darf und das kostenlos und so, ne? Also das sind alles, mir ist das vollkommen bewusst. Ich will da nicht so wie ein Arsch auch auftreten. Bin extrem dankbar, dass Agenturen und so weiter das auch möglich machen.
Total.
Aber es gab schon so ein paar Male, wo ich mir wirklich dachte, so, ach, eigentlich will ich den so in dieser Art nicht gucken. Vor allem, und das ist halt, ich finde gerade, bei einer Komödie ist es was anderes als bei einem Horrorfilm, der ja komplett von seiner Atmosphäre lebt und auch von seinen Bildern und seiner Stimmung und seiner Inszenierung. Ja, und deswegen tut es mir gerade bei Horrorfilmen immer dann doppelt und dreifach weh.
Ja, das meine ich halt auch genau. Klar, absolut, Privileg, dies, das. Ich glaube, das wissen aber auch alle, dass du sehr humble bist. Ich glaube, das zeigen wir auch immer, dass wir dankbar sind für alles, was wir machen dürfen. Aber bei sowas darf man sich auch manchmal kurz mal auskotzen, weil man sagt, oh, das hätte ich jetzt lieber gerne, schon geil auf der Leinwand irgendwie gesehen.
Ja, also
aber
ich gehe ja dann auch nicht zu Agenturen und beschwere mich wirklich, ne? Also
im Gegenteil, es ist einfach nur ein persönliches Ding, dass man manchmal sich denkt, gerade als Liebhaber natürlich, rein filmisch gesehen, aus filmtechnischer Sicht so, das wäre jetzt geiler gewesen, das schon mal so in einem Hochglanz zu sehen irgendwie.
Absolut.
Aber so ist es.
Ja.
Weil du eben noch, bevor ich nochmal weiterspringe, dann, beziehungsweise ich werde nochmal zurückspringen auch bei dir, fällt mir eine Sache gerade noch ein, weil du jetzt eben noch diesen Escape Rooms warst und das so ein bisschen mit Schauspielern und so. Da fällt mir gerade eine Sache ein, da bin ich mal richtig in Rabbit Hole gefallen. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, auf YouTube gab es dazu was. Es gibt in den USA oder gab, ich glaube, es gibt es nicht mehr. Da gab es so einen Typ oder eine Familie.
Ich weiß genau, was du erzählen wirst.
Der so ein Horrorhaus gebaut hat, wo du auch wie so ein Escape Room reinkonntest, aber das war halt so super extrem. Ja. Also da hast du auch wirklich unterschrieben, die dürfen dir quasi auch richtig wehtun und also die dürfen dir im Zweifelsfall einen Zahn ziehen oder sowas.
Genau.
Das war so richtig, also es war so quasi Hostel. Du schreibst quasi, dass du in einem Live-Torturing mitmachst.
Ja, aber auch da. Also ich habe mich da euch, ich weiß genau, was du meinst, ich kenne dieses Haus. Ich habe das dann auch mal geguckt, so, also allein aus Neugier, so, wie viel kostet das, wann kriegt man einen Termin, wie lang dauert das und wie lang geht das und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Liste war irgendwie auf die nächsten 2 Jahre oder sowas ausgebucht.
Ja, genau. Ja,
also die Leute haben ja auch Bock drauf.
Ja.
Und ich finde das total spannend, aber genau das ist ja auch die Frage, so wo ziehst du die Grenze, weil die Escape Rooms, von denen ich erzählt habe, da ist die Grenze, die ist schon viel früher, da ist es halt wirklich, da ist Körperkontakt verboten, also du darfst diese Schauspieler einfach nicht berühren und die dürfen aber auch dich nicht berühren, aber wenn sie dich zum Beispiel jagen, wenn sie es schaffen, dich zu berühren, dann endet das Spiel, was halt aber trotzdem Nervenkitzel ausmacht, aber es ist halt, ne, das ist halt genau dieser Punkt, so Gewalt oder Körperkontakt in jeglicher Form ist halt komplett untersagt. Das ist halt bei deinem Haus, da ist halt die Grenze einfach verschoben. Da ist es halt, das ist auch in einem spielerischen Rahmen und du weißt, dass du nicht ernsthaft zu Schaden kommst oder sterben wirst oder was auch immer. Aber dir kann halt schon was passieren und dann eventuell auch mal, ne, etwas, was wirklich wehtut. Aber die Grenze ist halt so ein bisschen verschoben. Und ich glaube, jede Person muss halt für sich dann einfach bestimmen, wo diese Grenze ist.
Total, aber ich find's auch mega spannend. Also natürlich hast du eine Faszination.
Ja.
Und ich habe das auch nämlich gecheckt, ob es da wie es da mit Terminen und sowas, klar, mich hat's einfach interessiert. Ja. Da habe ich auch nämlich gesehen, dass es halt komplett ausgebucht ist. Also deswegen natürlich, es gibt Menschen, die das irgendwie erfahren wollen, so eine Grenzerfahrung, aber es ist schon auch teilweise wirklich sick und dann haben sie ja auch schon hinterfragt teilweise, weil dann eben auch dann gar, es gibt ja Regeln. Aber teilweise wurden die dann in den Begleitdokus, die sie dann da gemacht haben, teilweise wirklich auch gebrochen. Also dann hat jemand gesagt, ich will hier raus, haben es aber dann nicht zugelassen und sowas.
Ja.
Also da waren ja doch auch schon Sachen dabei, wo die ein bisschen fragwürdig waren. Oder die Betreiber sind ein bisschen fragwürdig auch gewesen, so rein als Charaktere.
Auf jeden Fall.
Aber es ist schon schon absurd, dass es wirklich einfach Menschen gibt, die sagen, ja, das brauche ich, den Kick will ich mal haben irgendwie.
Ich glaube einfach, es ist was wert, Erinnerungen zu kreieren. Und ich glaube, das ist einfach so also mir ist das persönlich immer super wichtig. Ich glaube, also wir haben gerade eben noch drüber gesprochen, dass die Zeit verfliegt, time flies.
Ja.
Ich glaube aber, je mehr man in seiner Komfortzone verbringt und je mehr man eben drin bleibt, und ich bin auch jemand, der gerne dazu neigt, auch einfach mal nur die ganze Zeit drinnen zu bleiben und nichts zu tun und keinen Bock hat, irgendwie rauszugehen und Leute zu treffen und so weiter und so fort. Ich neige auf jeden Fall dazu. Aber ich finde es gerade wichtig, immer wieder, ich glaube, die Leute, die halt wirklich gar keine außergewöhnlichen Erinnerungen kreieren, für die verfliegt die Zeit noch schneller. Aber ich glaube, es ist super wichtig, sich innerhalb der Zeit immer wieder diese Highlights zu setzen. Ich brauche das einfach, diese außergewöhnlichen Erfahrungen. Aber ich glaube halt, das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, für jeden ist halt das, was eine Grenzerfahrung ist, irgendwie anders definiert. Ich glaube, für eine, ne, du hast eben Silke angesprochen. Ich glaube, für Silke ist es überhaupt ein Horrorfilm zu gucken, schon eine Grenzerfahrung. Während für dich als jemand, der in einem Horror-Podcast sitzt, das halt ein Dienstagvormittag ist. Also, ne, wortwörtlich. Aber für dich wäre es halt so eine krasse Grenzerfahrung, dann vielleicht auch in so ein Haus zu gehen. Also es ist halt, ja.
Absolut,
ja. Muss jeder halt gucken für sich, was wie weit er bereit ist, selbstfürsorglich da so diese Grenzen zu sprengen. Aber ich finde es immer wieder auch mal wichtig, diese Grenzen auszutesten, um zu gucken, was man halt so abkann.
Finde ich einen richtig guten Punkt, auf jeden Fall. Ja. Da gebe ich dir komplett recht. Und es ist ja auch, ich meine, als Horror-Vielgucker und so weiter oder als auch so als Fan von extremeren Dingen irgendwie, natürlich hast du ja auch dieses Grenzen ausloten. Wie du vorhin selber gesagt hast, beim Film ist es ja auch so langsam, merkt man ja so ein bisschen erreicht auch, ne? Also, man hat natürlich als Vielgucker schon die irgendwie denkt man sich ständig, okay, ich habe jetzt irgendwie doch alles gesehen. Klar, jetzt mal irgendwie wieder Einzelmomente, die einen doch mal wieder kalt erwischen.
Bis dann Skinner Marink kommt.
Ja, zum Beispiel. Oder auch gerade Bringing Her Back oder sowas. Wo doch wieder Sachen gemacht werden, wo du denkst, ja, okay, da hast du mich mal gekriegt, Respekt so, aber natürlich, ich will nicht sagen, der Kick reicht dann nicht mehr, aber natürlich denkt man dann manchmal so, vielleicht finde ich das noch woanders wieder in der Art, wie ich sie hatte, als ich angefangen habe, mich erschrecken zu lassen. Ja. Nur auf einer filmischen Ebene ist es halt einfach nicht mehr so doll. Wobei, ich habe zumindest auch die Games, weil die kriegen mich trotzdem immer noch.
Also ja, das ist bei mir auch so. Aber auch da habe ich gemerkt, also ich war auch jemand, der diese Games gar nicht anfassen konnte. Also wirklich, ich habe teilweise 5 Minuten irgendwie von Amnesia oder so gespielt und bin ausgerastet. Ich habe mich mal gezwungen, Outlast zu spielen.
Oh, ja.
Und war dann auch wirklich mehrmals an diesem Punkt, oh Gott, das ist furchtbar, ich möchte aufhören und so weiter und so fort. Hab dann aber wirklich ein paar Mal gesagt, ach komm, ich zieh jetzt mal durch und gehe da jetzt einfach durch und hab dann festgestellt, ah, okay, es geht schon. Also man kann sich das schon antrainieren. Also das ist zumindest meine persönliche Erfahrung gewesen. Und dann habe ich das auch relativ lang gespielt. Und es gibt ja auch so Spiele, was ich liebe im Spielbereich, sind so diese Games, die auf diesem schmalen Grat, also ich habe zum Beispiel das Beispiel Metro-Reihe, Last Light zum Beispiel, die ist gruselig, aber es ist ja kein Horror-Game und du hast so ein permanentes Gefühl des Grusels und des Nervenkitzels, aber es ist für mich nie in diesem, okay, ist das ein Horror-Game, ist es darauf ausgelegt, dich jetzt, und gerade diese Spiele, die mag ich.
Mhm. Die so ein bisschen davor stehen, die zwar so eine Atmo, genau. Die Atmo ist halt düster.
Genau.
Sounddesign ist halt sehr creepy aber es ist ja genau, wie du sagst, es ist kein Horrorgame. Es macht einfach nur diese bedrückende, dunkle Atmosphäre, diesen U-Bahn-Schächten halt einfach automatisch aus, ja.
Absolut, ja.
Ja. Nee, das kann ich verstehen. Also.
Ja. Last of Us auch, ist ja ähnlich, finde ich. Immer wieder.
Ja. Ja. Wobei ich da wenn du da in so einen dunklen Keller hast mit rumschlurfenden Klickern, ist dann schon mehr Horror als vielleicht ein Metro, aber.
Das kann schon sein.
Versteh ich total. Ich merke halt immer nur wirklich, dass einfach dieses, es ist wirklich einfach nur dieses, ich muss das selber durchführen.
Ja.
Im Film läuft halt was ab, du beobachtest das, du hast keinen Einfluss.
Ja.
Wie gesagt, im Zweifelsfall kannst du Pause machen, so wenn es sein muss, aber ich meine, kannst im Game auch, aber sag ich mal, die Figur läuft halt in diesen Flur rein. Das macht die Figur für dich im Film.
Ja.
Und im Spiel musst du es halt durchführen. Das ist das, was für mich, das ist die Überwindung.
Ja.
Wie du sagst, du kannst es machen, aber es ist für mich immer noch ein größerer, viel größerer Impact, das selber durchzuführen, als es im Film einfach ablaufen zu sehen. Geht's dir da auch so?
Ja, definitiv, 100%. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Gewöhnungssache, glaube ich, weil bei mir ist es einfach so, ich gucke schon seit meiner Kindheit Horrorfilme und das hat uns immer verbunden, dass wir auch, geheimerweise immer irgendwie Horrorfilme hin und her getauscht haben und die geguckt haben. Wir waren viel zu jung. Ich bin einfach mit Horrorfilmen aufgewachsen und dadurch ist es für mich auch so Second Nature geworden quasi, die auch mal zu gucken. Ich habe nie irgendwie, also ich habe wirklich selten, wenn irgendwie ein größerer Horrorfilm rauskommt, so Bedenken, sollte ich den wirklich gucken oder nicht? Bei Spielen ist es noch mal ein bisschen anders. Aber ich glaube, es liegt auch daran, Also ich habe auch Freunde, die irgendwie wirklich jeden Resident Evil Teil gespielt haben und dann noch Silent Hill und die sind halt an die Spiele wiederum gewöhnt.
Naja, okay.
Also es ist, ich glaube, es ist ein Stück weit auch Gewöhnungssache.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja.
Ich muss aber auch sagen, sorry, eine Sache wollte ich noch erwähnen, eine kleine Anekdote. Auf dem, auf einem der letzten Fantasy-Filmfests, diesem Horror-Genre-Festival, da lief mal The Sadness. Ich weiß nicht, ob du den kennst. The Sadness ist ja dieser recht blutige, gory Splatter. Ich weiß nicht genau, wie du ihn einkategorisieren würdest. Aber nicht, dass ich jetzt solche Filme nicht schon zuhauf gesehen hätte, aber tatsächlich ist mir aufgefallen, ich glaube, ich habe solche Filme selten bis nie auf der ganz großen Leinwand gesehen. Und das war ja auch hier in Köln in einem relativ großen Kino. Und deswegen, das war schon eine außergewöhnliche Erfahrung. Das hat mir schon nochmal so ein bisschen Nervenkitzel und so richtigen Spaß zurückgegeben. Ja, aber auch da habe ich dann gemerkt, dass es dann wahrscheinlich einfach eine Sache der Gewöhnung ist.
Ja, nee, definitiv, das stimmt natürlich. Also gerade so wirklich so sehr gewalttätige, blutige Filme, so exzessiv gewalttätige, die sieht man ja sonst generell im regulären Rahmenprogramm ja eher selten im Kino. Ja. Das ist natürlich auf dem Festival immer noch mal was Spezielleres, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ja, ja. Das macht auch noch mal einen anderen Eindruck. Und Sadness war ja auch schon sehr... sehr doll, ja.
Ja.
Da hatten wir hier im Podcast den Regisseur zu Gast, als er rauskam.
Wie hieß er nochmal?
Rob Jabez.
Ja, Rob Jabez, genau.
Und hat eine Stunde halt natürlich, ich habe ihn ein bisschen hier auf die Crossed Comics gelenkt, aber er wollte nicht so richtig drauf eingehen, weil es hat das ja ganz, ganz eindeutig an die Crossed Comics angelehnt ist. Mhm. Und ich meine, war jetzt letzte News ja auch dieses Jahr, er macht ja jetzt einen Crossed-Film, also er macht quasi Sadness nochmal, nur jetzt heißt es wie die Vorlage. Ja. Deswegen, ja, aber nee, cooler Typ, aber ja, der lebt ja auch in Taiwan, der Film ist auch da gedreht und war sehr, sehr, sehr spannende Insights.
Oh, das muss ich mir anhören. Die Folge habe ich nicht gehört. Muss ich auch nicht mal reingucken.
Ja. Auch schon wieder her. Mhm. Genau, du hast gerade jetzt aber auch eben schon ein gutes Triggerwort genannt. Da will ich jetzt gleich mal rein, weil das ist natürlich immer eine ganz spannende Frage. Deine Kindheit mit Horror. Du hast gerade schon gesagt, du bist damit aufgewachsen. Das ist ja schon mal direkt ein Statement. Kannst du das ein bisschen ausführen? Kannst du dich wirklich noch auch so ein bisschen daran erinnern, so wie du zum ersten Mal und wann du zum ersten Mal wirklich Horror erlebt hast? Also in welchem Format auch immer? Und ja, führ gerne vor allem mal aus, wenn du schon sagst, du bist mit Horror aufgewachsen.
Boah, da fragst du mich was. Also erster Horrorfilm, kann ich mich null dran erinnern. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich schon immer so einen Hang zu Gruselgeschichten hatte. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich habe zwei Cousinen? Nee, das sind irgendwie Töchter von einer Freundin meiner Mutter. Mhm. Die waren so ein paar Jahre jünger als ich, zwei Schwestern. Und ich habe die wirklich, ich habe die komplett traumatisiert und terrorisiert mit Gruselgeschichten. Aber nicht gegen ihren Willen, also die wollten das auch. Und dachte ich zumindest. Ja, aber trotzdem, also die hatten halt wirklich panische Angst.
Okay.
Und dann war es aber, ja, erzähl noch eine. Aber da sieht man ja auch, dass genau das halt Spaß macht. Und da ist mir aber auch da schon aufgefallen, dass gerade bei diesen Gruselgeschichten, also es hat schon gereicht, irgendwie das Licht zu dimmen oder komplett auszumachen, dann irgendwie eine Taschenlampe anzumachen und dann mit so einer düsteren Stimme zu sprechen. Und das hat, und es ging gar nicht darum, also ne, ich war ja selber auch, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber sehr jung. Und es ging halt, also das ist halt, das überträgt sich, finde ich, auch auf Horrorfilme, also wie wichtig einfach die Inszenierung und so Themen wie Rhythmus und Fingerspitzengefühl in einem Horrorfilm sind. Und ich finde, gerade deswegen ist es auch so bemerkenswert, gerade viele Regisseure beginnen ja im Horrorfilm, weil man auch genau innerhalb dieser Genre-Konvention zeigen kann, was man so als Storyteller halt drauf hat und was so die eigene Handschrift ist und was so die eigene, ne, was so das eigene Horrorempfinden ist. Und deswegen, also diese frühen Gruselgeschichten, an die erinnere ich mich. Ich erinnere mich an einen Kumpel in der Grundschule, der quasi auf dem Schulhof oder so zu mir gerannt kam und einem Kumpel von mir und halt gesagt hat, ich habe von meinem Bruder Resident Evil auf der PlayStation bekommen. Und das war halt wirklich Resident Evil 1 auf der PlayStation. Wir hatten damals alle gechippte PlayStations. Und haben uns halt auch wirklich dann irgendwann bei mir getroffen, auch wirklich als meine Eltern dann nicht da waren, um uns wirklich da bei mir von Fernseher zu hocken und Resident Evil zu spielen zusammen. Und wir waren halt auch viel zu jung für das Spiel, definitiv. Oder auch, woran ich mich erinnere, also der Lieblingshorrorfilm meiner Kindheit, ist Kennst du den Fernseh-Dreiteiler Stephen Kings Sturm des Jahrhunderts?
Ja.
Ich fand den, ich habe den wirklich rauf und runter, ich habe das rauf und runter geguckt. Ich weiß noch nicht, ich fand das total geil. Also es geht ja um so ein Dorf oder eine Kleinstadt, in die vom Sturm des Jahrhunderts heimgesucht wird, also von einem gewaltigen Sturm. Mhm. Und ein Fremder kommt in diese Kleinstadt und kennt, oder Dorf, was auch immer, und kennt sämtliche Geheimnisse der Anwohner. Und genau, da geht's halt darum, wer ist dieser Fremde und was möchte er? Und ich mochte halt auch immer dieses, ich glaube, es war dieses Setting, dieses abgeschottene, du bist von der Zivilisation komplett getrennt durch diesen Sturm. Du hast eh schon diese Naturgewalt, die dich bedroht, und dann kommt aber noch diese übernatürliche Bedrohung in Form dieses Wesens halt, kommt noch oben drauf. Und
ja.
Ich habe das als Kind wirklich geliebt. Auch Langoliers war so ein Lieblingsfilm von mir in meiner Kindheit, wo wir bei Stephen King sind. Und ich weiß noch ganz, das ist auch so eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde. Ich habe mal bei meinen Großeltern nachts im TV irgendeinen Horrorfilm gesehen, und ich weiß, bis heute habe ich mir nicht rekonstruieren können, gedanklich,
was das ist.
Ich weiß auch bis heute die Story nicht mehr. Ich habe auch keine Ahnung, ob der wirklich gruselig ist und was das für ein Film ist. Aber es war irgendein alter Vampirfilm. Und ich weiß noch, ich hatte als Kind, und ich war sehr jung, wirklich so Schiss, dass ich mir nicht getraut habe, einzupennen. Also wirklich, es war vielleicht das schlimmste Gefühl, das ich je nach einem Horrorfilm hatte.
Okay, krass.
Und ja, ich erinnere mich halt noch sehr gut an das Gefühl und die Situation und den Kontext, aber nicht mehr an den Film selbst.
Leider. An den Film, ja.
Ja, ich würde den so gern nochmal sehen, aber wahrscheinlich wird's das dann auch wieder so entzaubern, rückblickend.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Also ich glaube, so diesen einen Film irgendwie, den man früher wie mal im Fernsehen gesehen hat und nicht zusammengesetzt bekommt, den hat irgendwie jeder.
Ja.
Und wahrscheinlich stimmen auch die Hälfte der Erinnerungen einfach gar nicht mehr dran, wenn man irgendwas vermischt total. Ja. Aber ja, also dieses, sag mal, so Trauma aufarbeiten, sag ich mal, das, ich habe das gemacht, erzähle ich auch immer gerne, haben wir erst nämlich nicht vor so langer Zeit im Podcast, hätte ich auch besprochen, weil er für uns trotzdem irgendwie gepasst hat, obwohl es eigentlich kein Horrorfilm ist. Aber mein Kindheitstrauma in die Richtung war halt unten am Fluss, Watership Down.
Mm.
Oh, weil, ja. Ne, Eltern, oh, so, ja. Ah, Zeichentrickfilm, da kann man das Kind mal allein
zum Zimmer setzen. Nee, ganz und gar nicht.
So, ne, das war meiner, und den haben wir jetzt noch, den habe ich halt seitdem nicht mehr gesehen, und den, ja, habe ich jetzt nochmal nachgeholt, und das war irgendwie sehr befreiend.
Mhm.
Ja. Aber gleichzeitig habe ich erst recht verstanden, warum ich irgendwie als 5-6-Jähriger während des Films irgendwie aufgesprungen bin, zu meiner Mama gerannt bin, sie angeschrien habe, weil ich nicht sterben will. Verstehe, ja, ich jetzt.
Absolut.
So, absolut. Aber sowas kann auch mal heilen. Aber ich gebe dir auch recht, so ein bisschen in der Situation, da ist ja auch, also ist ja nichts passiert, du hast dich halt gegruselt.
Ja.
Da hast du recht, das macht auch so ein bisschen das Mysterium und die Erinnerungen, die gehört ja auch dazu.
Ja.
Und ja, ich meine, wie gesagt, Vampirfilm nachts, irgendwas im Fernsehen, das kann ja alles gewesen sein.
Ja, ich glaube auch, übrigens, ich habe so eine ähnliche Geschichte, ich glaube, meine erste richtige Depression hatte ich nach Kapp und Kappa als Kind.
Oh.
Die erste meines Lebens, der auch hat so mich schlimm, traumatisiert. Ja, ja. Ja, ganz, ganz schlimmer Film, also im positiven Sinne.
Ja, ja, klar, aber ja. Vor allem ohne Einordnung so richtig halt.
Und genau, auch. Ja, ja. Genau. Und ich dachte halt auch als Kind so, ah, das ist genau wie meine Eltern, ach, das ist ein Disney-Film, ein Zeichentrickfilm, das kann ja nicht so, ne, was soll das schon sein? Und dann traumatisiert es dich bis zum geht nicht mehr.
Schlimmer als der Vampirfilm.
Ja.
Okay, aber das heißt, du, von welcher Altersspanne sprechen wir da jetzt bei dir, wo wir jetzt gerade so da sind? So eher so, auch so um die unter 10?
Was meinst du? Die ersten Horrorfilme oder was meinst du?
Ja, so wo du gerade drüber gesprochen hast, so was du die Stephen King-Filme im Fernsehen gesehen hast. So, was vom Alter reden wir da?
Ich hätte tatsächlich so 9 gesagt oder ja, so. Also so 9, zweite 10. Klasse, dritte Klasse, Grundschule irgendwie so.
Ja, okay.
Ich glaube, da fing es so an.
Ja. Und langsam. Das heißt, du warst halt da schon wirklich auch, du hast schon gemerkt, dass da bin ich angefixt. Das ist was, ja, was mich krass irgendwie reizt. Und da.
Also ich weiß nicht, ich kenne dich ja, ich kenne ja auch so Leute wie die Filmfressen und so weiter. Ihr seid ja noch mal viel, oder Laura oder so, ihr seid ja noch mal viel tiefer in dem Horrorthema drin. Ne? Bei mir ist es ja nicht so tief wie bei euch. Und ich gucke auch definitiv weniger unterschiedlichen Horror als ihr. Aber ich muss schon auch sagen, dass ich mich selbst schon auch als Horrorfan bezeichne. Und ich glaube auch überdurchschnittlich viel Horror gucke und auch sehr gerne Horror gucke. Und ja, und ich würde sagen, dass diese Faszination begann mit, ja, irgendwann in der Grundschule muss das gewesen sein, schätze ich.
Ja. Ja. Wie war das, ansonsten, wie war das mit deinen Eltern oder Großeltern? Wurde da streng drauf geguckt? Wie war das bei dir?
Ja, jetzt expose ich wahrscheinlich so ein bisschen meine Eltern. aber eigentlich nicht wirklich. Also ich glaube, ich die hatten dafür nicht so ein richtiges Bewusstsein. Also ich erzähle bei uns im Podcast auch immer, ich habe, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal die Geschichte erzählt. Ich habe meine Großeltern hatten eine VHS-Sammlung, also Videokassettensammlung, und ein wirklich großes Regal mit VHS-Kassetten. Und dieses Regal habe ich halt wirklich geliebt über alles und habe da auch immer wieder neue Filme entdeckt. Mein Opa hat ständig immer irgendwas im Fernsehen aufgenommen. Das war fast schon so ein Suchtverhalten, ne? Hat irgendwie alles wieder aufgenommen. Und teilweise waren die Sachen noch nicht mal beschriftet oder der hat irgendwie komplett falsche Namen, also sein Deutsch war auch nicht so gut. Der hat auch teilweise ganz falsche Namen und so weiter draufgeschrieben und ich habe dadurch halt alle möglichen Filme geguckt. Und
wusste gar nicht, was es ist.
Wusste gar nicht, was es ist, aber auch meine Eltern, ne, die wussten dann auch teilweise nicht, was es ist. Und ich muss auch dazu sagen, also die haben halt auch teilweise zwei Jobs und so weiter gehabt, ne, und waren halt auch oft dementsprechend nicht zu Hause. Und ich wurde dann auch stellenweise vom Fernseher großgezogen oder von VHS-Kassetten. Das ist, ich weiß nicht, wie gut das meine Entwicklung getan hat. Aber da bin ich halt auch sehr, also Filme haben mir einfach sehr viel gegeben, muss ich ganz offen sagen. Oder auch der Super Nintendo damals genauso. Das waren schon so Sachen, die ich geliebt habe.
Gegeben, ja. Im Sinne von, das war auch schon auch sowas, wo du dich so, sag ich mal, auch ein bisschen mit sozialisiert hast oder was, was dir einfach auch, ja.
Sicher, also ganz sicher auf jeden Fall, ja, sozialisiert, ja. Aber auch so Struktur gegeben, Halt gegeben. Ich habe, als Akte X lief, das kam immer irgendwie montags oder dienstags, ich weiß es nicht mehr genau, auf Pro7 und es lief bis, also es fing irgendwie um 20.15 Uhr an und so eine Folge mit Werbung lief bis 21.15 Uhr. Und ich hatte mit meinen Eltern immer die Sondererlaubnis, dass ich an dem Tag immer, also ich musste um 21 Uhr ins Bett, aber an dem Tag durfte ich um 15 Minuten überziehen, weil es Akte X war. Also da wussten meine Eltern schon, wie viel mir Akte X bedeutet und wie wichtig mir das ist. Genau, und damals habe ich wirklich dann jede Woche Akte X geguckt und das war für mich dann immer so, also das zeigt ja auch, also das gibt dem ja auch ein ganz etwas ganz Besonderes, wenn du dann an dem Tag auch überziehen darfst und
ja, absolut.
Ja, dadurch hatte es einfach so ein, hat es sich in meinem Kopf zu etwas ganz Magischem verfestigt. Und Akte X ist ja auch einfach eine tolle Serie. Von daher, ja.
Ja, großartig, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Aber bist du da auch schon, hast du da auch schon gemerkt, so, okay, also ich meine, du hast deine Erfahrungen auch mit wirklich Sachen, die dich schon verjagt haben früh oder dich gegruselt haben. Aber bist du dann da auch schon dann wirklich rein und hast auch so, also ich will nicht sagen, bist dann gleich daran auch so gewachsen oder hat es dich schon auch, ich meine, es gibt auch sehr, 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 sehr spooky Akte X-Folgen natürlich.
Ja.
Oder warst du da schon auch noch immer, dass sich das schon auch gekriegt hat, immer noch so in dem Alter?
Gekriegt meinst du vom Nervenkitzel? Gekriegt
im Sinne von Nervenkitzel-Thrill, ja. War verängstigt gewesen.
Sicherlich. Also ich hatte das damals öfter, dieses Gefühl, so von wegen, ich gucke einen Horrorfilm und dann mache ich den Fernseher aus und ich sitze irgendwie in meinem Zimmer und ich gucke zur Tür und frage mich, könnte es jetzt nicht sein, also was würde ich tun, wenn da jetzt jemand reinkommt? Oder ist da nicht doch irgendwie ein Gesicht im Schatten, in der Ecke oder was auch immer? das habe ich halt jetzt als Erwachsener und als jemand, der halt relativ viele Horrorfilme gesehen hat, nicht mehr. Aber hin und wieder kommt dann halt doch mal ein Film vorbei im richtigen Kontext, im richtigen Setting, bei dem ich mir dann doch irgendwie denke, schon, das ist so ein bisschen, ne, das ist dieses Gefühl und irgendwie jage ich noch immer dieses Gefühl. Ich habe mal, jetzt kommen wir wieder auf Silke zurück, aber wir haben, ich habe mal dieses Video gesehen von Silke und Steven Gätjen im Kino, wie sie einen Horrorfilm geguckt haben und halt wirklich, also wirklich 1000 Tode gestorben sind und sich so im Kinositz hin und her gewunden haben. Und ich fand das so schön mit anzusehen. Also es hatte was so, so Befreiendes und so Tolles. Einfach weil ich genau dieses Gefühl, das liebe ich. Und ja, das jage ich halt immer noch ab und zu oder suche immer noch dieses Gefühl. Und wenn man einfach so, ne, relativ viele Horrorfilme schon gesehen hat, da fällt halt einem auch auf, also da fallen einem so die Qualitätsunterschiede so sehr klar auf, so für sich selbst zumindest. So, ich finde, das ist ein guter Horrorfilm, das ist ein schlechter Horrorfilm, den finde ich mittelgut, den finde ich überragend und so weiter. Bei mir persönlich war es zum Beispiel in den letzten Jahren wirklich, also es ist jetzt keine mutige Antwort, aber Hereditary zum Beispiel. Ich war wirklich nach Hereditary so ein bisschen, mir war schon ein bisschen mulmig und da gab es schon so ein paar Szenen, wo ich mir auch dachte, oh, das geht nach vorne. Und das finde ich, also das, wenn das ein Film das dann halt auch heutzutage noch schafft, das finde ich halt, das finde ich total geil.
Ja.
Ja, und deswegen, gerade da, man hat halt ne, bei jedem Horrorfilm dann doch wieder, gerade wenn man irgendwie auf einem Filmfestival ist und die Filme gar nicht kennt und sich gar nicht informiert hat und im besten Fall dann auch vielleicht den Filmemacher und so weiter nicht kennt, gerade diese Filme, man guckt die ja und setzt sich ins Kino, weil man sich erhofft, dass die Filme genau das schaffen. So.
Ja.
Ja. Ja. Manchmal, wenn ich irgendwie, wenn ich einen Film negativ finde oder sowas, manche Leute werfen mir vor, so, ich fände das geil, Filme zu zerreißen oder zu ranten oder ich wäre zu kritisch oder was auch immer. Ich will das ja gar nicht. Also ich will ja im Kino sitzen und einen möglichst guten Film sehen und bin auch bereit, viele Fehler und sowas einzugestehen. Aber wenn es dann irgendwie wirklich Blumhouse 0815 Ware ist oder mir die Geschichte von einem bösen Pool erzählt wird oder sowas, dann, ja, dann sitzt man halt teilweise frustriert da. Ne?
Absolut. Also das, die Qualität ist ja nochmal eine ganz andere Frage natürlich auch. Und total ist natürlich auch gerade, also wir reden immer noch von Horror. Da gibt's auch so viel Schmutz einfach. Das ist ja einfach so. Gerade in dem Genre, weil es ja so facettenreich ist, was ist ja eben selber gesagt. Da kannst du ja überall graben und sonst was noch rausfischen. Die Qualitätsunterschiede sind riesig. Die hast du in jedem Ende vom Spektrum, hast du da alles dabei. Von daher auf jeden Fall. Und ich meine auch gerade sowas wie Hereditary ist natürlich auch, der hat ja nun mal jetzt in der neuesten Zeit einfach den Horror nochmal auf eine ganz andere, neue Art geprägt. Ich meine, der hat ja im Grunde dieses blöde Wort, was immer alle gerne nutzen, Elevated Horror, der hat einfach nochmal natürlich diesen gezeigt, wie man Horror einfach noch auch in einfach dramaturgisch spannende Geschichten reinarbeiten kann, die irgendwie ein bisschen geerdet sind, die Themen haben, die einem persönlich nahe gehen, die nachvollziehbar sind. Der hat ja einfach so eine Horrorebene in eine nachvollziehbare Welt integriert. Und das gab es natürlich vorher auch schon, aber schon nochmal auch auf einer neuen Qualität, die wir einfach vorher so kaum kannten. Und bist du für sowas auch gerade empfänglich? Ja. Ist das was dich mitnimmt? Ja.
Safe, auf jeden Fall. Also ich bin kein Gatekeeper in irgendeiner Form. Also ich bin niemand, ich bin eigentlich immer offen für jegliches Genre. Und also es gibt ein Genre insgesamt in der gesamten Filmwelt, bei dem ich so manchmal bedenke, ah, muss das sein? Das ist halt, wenn gesungen wird. Das bin wirklich leider so ein ganz schnöder.
Ja, stimmt. Stimmt. Das war, ja, okay.
Aber,
du warst der Anti-Gesangmann.
Aber, auch ich, also das ist für mich kein Ausschlusskriterium. Ich gehe trotzdem dann gerne ins Kino und guck mir diese Filme an, guck mir Wicked an, guck mir La La Land an und so weiter und so fort. Ne? Und sehe auch da komplett den Unterhaltungswert und die Qualität. Nur weil, also ich bin da sehr offen für. Ich sag aber schon auch immer gerne gerade bei Horror, übrigens, der Babadook würde ich halt auch noch erwähnen. Ich glaube, der hat auch war so einer dieser frühen, der diesen Elevated Horror-Trend ausgelöst hat. Ich mag das aber, wenn ein Horrorfilm, der als innerhalb seines Genres so irgendwie sehr gut inszeniert ist, aber auch eine Geschichte mit Belang erzählt, also so einen dramatischen Kern hat, bei dem ich mir denke, selbst wenn du sämtliche Horrorschichten hier abblätterst, dass da trotzdem noch eine berührende, packende Geschichte drin steckt. Bei der Babadook ist es irgendwie der Umgang mit Verlust, ne? Da geht's ja um den Tod des Mannes. Bei Hereditary, ne, ist es Schuld und Traumata, die irgendwie innerhalb einer Familie weiter vererbt werden und auch der Tod eines Familienteils. Und ich finde das, also mir gibt das sehr viel, mir macht das Spaß, mich im Horrorfilmbereich dann auch mit sowas auseinanderzusetzen. Aber manchmal auch nicht. Also es ist halt auch eine Stimmungsfrage. Also keine Ahnung, wenn ich auf dem Filmfestival irgendwie 4 Filme gesehen habe und ich ziehe mir dann mitternachts irgendwie den 5. rein, dann bin ich auch ganz froh, wenn es dann halt nicht so tiefschürfend ist. Und von daher, ich finde halt, es gibt halt dann für verschiedene Stimmungen, für verschiedene Momente, da muss halt auch der Film passen. Das ist ja beim Thema Essen ja genauso so. Also ich hätte nicht jeden Tag Bock, mir so ein Fine-Dining 5-Sterne-Menü reinzuziehen. Manchmal muss es halt auch mal irgendwie das Käsebrötchen sein oder weiß ich nicht. Fastfood oder was auch immer. Manchmal hat man eine Stulle, genau das wollte ich sagen. Also irgendwie manchmal muss es die Stulle sein, manchmal habe ich Bock auf eine Tüte Kartoffelchips und manchmal habe ich aber auch Bock auf so ein richtiges Festmahl und geiles Essen. Also es gibt halt unterschiedliche Stimmungen, unterschiedliche Momente, unterschiedliche Kontexte. Und ich finde auch Elevated Horror, so sehr das auch manchmal auch von bestimmten Leuten verpönt sein mag, ich finde auch das hat seinen Platz und seine Berechtigung.
Definitiv. Und ich meine, wie gesagt, es zeigt ja auch nur, wie facettenreich das Horror-Genre ist. Genau. Und du meinst ja gerade schon, du guckst ja jetzt auch natürlich nicht, auch wenn du Jetzt geht mir die Stimme weg. auch so wie, du meinst ja auch, du guckst natürlich jetzt auch nicht so super facettenreich, wie jetzt vielleicht wirklich wir, ne, die natürlich einfach in dem Genre einfach uns noch viel mehr mit beschäftigen, einfach aus Gründen der Inhalte. Aber trotzdem bist du natürlich einfach umfassend natürlich filmwissend. Und hast du denn für dich so auch ein Genre, wo du sagst, das fasse ich im Horror jetzt speziell, das fasse ich auch gar nicht an? Gibt es da auch Sachen, wo du sagst, so, das ist mir irgendwie zu egal oder das ist mir zu blöd oder?
Ha, also ich habe schon, ich habe schon auch Grenzen. Diese Grenzen sind zum Beispiel, wenn ich explizit weiß, dass beispielsweise vor allem zum Beispiel Tiere zu Schaden kommen. Das ist jetzt noch nicht mal horrorspezifisch, aber ne, also keine Ahnung, wenn man über sowas wie, ich weiß nicht, Cannibal Holocaust oder sowas spricht, ne, wo man genau weiß, okay, da sind Tiere beim Dreh zu Schaden gekommen und das sieht man, die Kamera wird draufgehalten oder es gibt einen Lars von Trier-Film, ich weiß nicht mehr welcher das war, aber da wurde ein Esel geschlachtet für den Film, für eine Aufnahme. Oder auch, ne, keine Ahnung, ich bin ja auch so ein Stück weit Western-Fan. Und gerade bei Western, was da teilweise mit den Pferden gemacht wird, ist gemacht wurde vor allem, ist halt ganz, da, keine Ahnung, da wurde so eine Apparatur gebaut, wo Pferden im Lauf die Beine weggerissen wurden und dann stürzen die Pferde, was halt dann vielleicht auf der Kamera irgendwie nach einem krassen Stunt aussieht, aber den Pferden geht's halt furchtbar. Ganz viele Pferde haben sich dabei die Beine gebrochen und wurden dann auch eingestellt und so weiter. Und keine Ahnung, wenn ich sowas sehe, mag das nicht. Also dann gucke ich mir lieber wirklich furchtbarstes Pferde-CGI an, als zu wissen, okay, bei dem Dreh hier sind wirklich irgendwelche Tiere zu Schaden kommen. Das ist eine Grenze, die ich ziehe. Da sage ich, das mache ich nicht. Ja, und es gibt da, also wenn wir wirklich so in die tiefsten Tiefen des Gores gehen, da gibt's schon auch Filme, bei denen ich mir denke, oh nee, das gibt mir jetzt auch nichts. Also das muss dann schon auch noch mal eine Ecke härter sein als so ein The Substance. Aber es gibt ja also in diversen Facebook-Gruppen und so, da wird ja schon mal der... Ja.
Das meinst du gerade.
Ach, Substance, sorry, ich meinte The Substance, meinte ich, ja. Es gibt ja so in den tiefsten Tiefen bestimmter Facebook-Gruppen wird ja schon mal der ein oder andere Film auch empfohlen, der dann auch wirklich einfach nur noch geschmacklos ist. Da gibt's dann schon auch Sachen, bei denen ich mir denke, ja, das ist jetzt... Wenn es so platt ist, dann... ist es auch nicht unbedingt meins.
Ja.
Ja. Ich erinnere mich gerade auch daran, hat nicht auch sogar der erste, der weiße Hai, ist jetzt auch wieder einige Zeit her, dass ich den gesehen habe, auch diese Szene, in der dieser echte Hai, also klar ist Bruce nicht echt, aber es gibt ja auch trotzdem noch diese eine Szene, wo auch wirklich ein Hai dann irgendwie blutend so aufgehangen wird.
Ne? Ja.
Und das ist halt auch so eine Einstellung, bei der ich dann schon auch merke, oh, ich habe null Spaß damit, dann irgendwie halt so einen echten Tod auf oder eine echte, das ist ja quasi ein echter Kadaver, dann irgendwie ne, aufgehangen auf in der Naheinstellung irgendwie zu sehen. Also das brauche ich dann definitiv nicht. Oder ja,
nee, das verstehe ich.
Ja. Oder ich habe vor kurzem auch erst den Film Sweet Movie gesehen. Der ist relativ unbekannt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, kennst du den zufällig?
Ich kenne ihn, glaube ich, nicht, nee.
Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist ein Film aus den 70ern. Es ist kein Horrorfilm, aber es ist ein Film, in dem auch unter anderem eine Sekte abgefilmt wurde, die auch wirklich existiert hat. Da wurde auch die Schauspielerin einfach in diese Sekte quasi eingeschleust und die haben halt im Wissen der Sekte mit denen gedreht. Das war so eine Kommune, die so einem Künstler, einem österreichischen Künstler gefolgt ist und die waren extrem... Ach, ich sag's offen raus, das ist jetzt natürlich sehr eine persönliche Bewertung und so weiter, aber so extrem widerwärtig, was so Körperflüssigkeiten und so weiter angeht. Und es gibt diese Sequenz in dem Film, der Sweet Movie heißt, aber das ist auch so sehr ironisch gemeint, in dem halt wirklich dann die Leute abgefilmt werden, teilweise aus nahesten Einstellungen, wo halt gefressen, gekotzt, geschissen, gepisst und so weiter und so fort wird. Und das dann auch wieder aufgefressen und wieder ausgeschieden und so weiter und so fort. Und das ist so eine Sequenz, die ist einfach elendig lang. Und du siehst dann auch einen Shot von der Hauptdarstellerin, die komplett zusammenbricht, als sie das sieht, weil sie halt weint und wirklich total, ne, also komplett traumatisiert wird. Und du denkst dir das schon, aber wenn du dich dann noch einliest, dann erfährst du auch, dass das nicht gespielt war, dass die wirklich einen Zusammenbruch hatte.
Ach krass.
Und danach auch das Projekt verlassen hat. Und der Regisseur aber halt auch wirklich, oder wer auch immer das dann entschieden hat, dann mit der Kamera hingegangen ist und diesen Moment dann halt auch noch eingefangen hat.
Festgehalten hat.
Genau, und dann halt nichts. Und das ist halt so unmenschlich und so ekelhaft einfach, dass mein moralisches Empfinden dann da einfach auch sagt, boah, nee, das brauche ich nicht. Das, also warum? Also ich bin auch ich bin wirklich der Letzte, der von Filmen abrät eigentlich. Also ich, wenn ich auch, selbst wenn ich einen Film gucke, den ich persönlich ganz furchtbar finde oder dann auch irgendwie vielleicht moralisch irgendwie Bedenken habe oder was auch immer, ich sag dann immer trotzdem, Leute, guckt euch trotzdem den Film an, so macht euch doch selber ein Bild, bevor ihr ja einfach nur meiner Meinung glaubt. Ne? Ich, alles, was ich tun kann, ist meine Meinung und meine Einschätzung, meine Argumentation darzulegen. Aber guckt euch das selber an. Es gibt aber so wirklich definitiv so ein paar Filme, wo ich sage, boah, spart euch das. Sweet Movie ist eins davon, auch weil es darin sogar eine Szene gibt, in der zum Beispiel eine Schauspielerin nackt ein Kind, ein 13- oder 12-jähriges Kind antanzt und das lasziv. Und da denke ich, da sage ich halt auch so, welchen Wert hat das? Das brauche ich nicht in meinem Leben. So transgressive Kunst in aller Ehren. Aber also da habe ich für mich selbst gemerkt, okay, ich habe definitiv meine Grenzen. Also ich bin niemand, der sich einfach irgendwie dann sowas anguckt und dann einfach geil findet, weil es so hart ist. Da sage ich dann auch, boah, nee, da aus dem Alter bin ich irgendwie raus. Ich brauche das nicht mehr. Also ich habe diese Grenzen.
Ja. Ich habe gerade mal nebenbei mal bei Letterboxd gesucht und ja, nee, sagt mir nichts, aber.
Ja. Ja.
Links hier. Nicht, dass ich ihn sehen muss.
Der ist auch so, auch wenn er gerade in der ersten Hälfte ein paar echt grandiose Szenen hat und filmisch spannend ist, aber.
Ja, spaltet auf jeden Fall. Hat in meiner Timeline hat er 2x5, 1x4, 2x3,5 und dann der Rest ist 1.
Ja. Ja.
Ja,
das ist Spalter. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spaltender Film, ja. Weil es ist halt auf der anderen Seite auch wieder ein spannendes, ne, also wenn ich da objektiv drüber nachdenke, auch ein spannendes dokumentarisches Video, in Filmform von dieser Sekte. Also, dass du das mal siehst und auch die Leute siehst, wie sie agieren, wie sie miteinander agieren und so weiter. Also, das aus der Hinsicht ist es ja schon auch interessant, dass es existiert. Aber als Unterhaltungsprodukt, I don't know.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Hattest du noch andere solche, sag ich mal, oder hast du schon mal, also es ist so eine Grenzerfahrung wirklich auch gehabt, noch im Aufbau, noch speziell im Horror, wo du auch gesagt hast, okay, das war jetzt auch wirklich zu doll, oder hast du gerade schon mal was abgebrochen oder so, oder gesagt hast, okay, oder das ist wirklich gar nicht meins?
Boah, abgebrochen. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also ich finde es wichtig, dass Leute, wenn ihnen etwas zu doll wird, ist es völlig legitim, auch mal abzubrechen oder den Saal zu verlassen oder was auch immer. Also die
absolut
Möglichkeit, die sollte jeder wahrnehmen, wenn er das möchte. Aber bei mir, ich bin dann leider doch irgendwie so jemand, der dann durchzieht.
Zu neugierig.
Ja, zu neugierig. FOMO ist auch immer da. Ich will dann auch irgendwie den Rest des Films nicht verpassen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Also ich bin eh jemand, der wirklich nie bis gar nicht Filme abbricht. Also ja, selbst wenn sie schlecht sind, gucke ich sie dann meistens dann doch bis zum Ende.
Also ja. du hast eher so Sachen, wo du dann auch schon im Vorfeld weißt, dass in die Ecke gehe ich gar nicht rein, so quasi.
Ja, aber also eine Sweet Movie war halt wirklich definitiv so in den letzten Jahren ein Film, bei dem mir das doch definitiv eingefallen ist, wo ich dann auch tatsächlich mal,
ja.
Also ich habe den zu Hause geguckt und ich glaube, das ist dann schon untypisch. Ich glaube, ich bin dann halt bei dem Film dann irgendwie 3-4 Mal was essen holen gegangen oder auf Klo gegangen oder was auch immer.
Ja.
Und das ist dann kein Zufall.
Ja, ja, okay.
Ja.
Ja,
ja, ja, also da bei dem erinnert es mich definitiv. Ansonsten.
Ja.
Ja.
Nee, okay. Und ich meine, wie gesagt, also ich habe ja eh schon so rausgehört. Also auch gerade so, ich denke mal auch so Richtung so diese ganzen Torture-Porn-Sachen. Das ist ja einfach dann zu platt, ne? Vermute ich einfach mal.
Kommt drauf an. Nicht per se, also ja. Nicht so kategorisch, aber manche definitiv. Aber gerade so, keine Ahnung, es werden ja einem doch dann immer mal wieder Filme reingespült, die man wirklich so gar nicht kennt, von irgendwelchen Horrorblogs, die ganz weirde Namen haben, Filme, von denen man nie gehört hat, die dann doch stellenweise einen dann doch immer wieder kriegen. Ja. Aber so im Mainstream-Bereich passiert das eigentlich nicht. Oder so im bekannteren Horrorgefilden. Ich hatte jetzt ja. Richtig Spaß mit, wo du ihn eben genannt hast, mit Bring Her Back. Da gibt's ja schon ein paar wirklich geile Szenen auch. Aber ich finde so, die Menge an Blut und die Brutalität überträgt sich, ist nicht, also die Gleichung ist nicht so einfach, dass wenn etwas einfach möglichst brutal und ekelhaft ist, dann auch gleichzeitig dich auch kriegt. Also ich finde zum Beispiel ein gut erzählter Horrorfilm, den ich spannend verfolge, bei dem ich mich auch mit den Figuren identifiziere, der muss viel weniger Brutalität und Ekel anwenden, um mich zu packen. Also wenn du verstehst, was ich meine. Also ich finde The Sadness auch gerade deswegen so packend und auch ein bisschen härter. Also es gibt Leute, die dann auch sagen, ach, so hart ist der Film doch gar nicht. Aber ich finde den halt so packend, weil mich diese Liebesgeschichte im Zentrum der Handlung dann doch auch kriegt. Und ich mich halt mit der Figur identifizieren kann, weil der halt dir diese Möglichkeiten gibt, dich mit der Geschichte zu befassen.
Ja.
Und das finde ich halt viel stärker. Und bei Bring Her Back ist es halt auch so. Da gibt es eigentlich auch nur zwei wirklich härtere Szenen, aber die kriegen dich, weil mich die Geschichte halt schon auch gepackt hat.
Ja, gehe ich komplett mit, auf jeden Fall. Ja. Bei Bring Her Back halt sowas, genau, da ist halt das Fundament schon so stark als Film,
genau,
dass dann diese Szenen eben erst recht wirken und dass man wirklich mal wieder Szenen, sage ich auch, also ich bin lang nicht mehr so im Kinosessel in der PV irgendwie, da saß ich morgens um 10 natürlich wieder. Ich bin lang nicht mehr im Kinosessel wirklich so zusammengekrampft bei diesen Sequenzen, weil die einfach so unerwartet doll kommen, aber du eh schon ganze Zeit angespannt bist, weil dieser Film halt grundlegend eine unangenehme Atmosphäre erschafft.
Ja.
Und dann wirkt das halt auch noch mehr, natürlich. Ja. Während jetzt, keine Ahnung, bei Saw 7 dann, wenn jemand mal wieder komplett auf links gedreht wird, da ist halt so, da lacht man halt mal müde, weil der Effekt lustig ist und dann ist es das aber auch.
Und genau das ist halt das Ding. Also es ist nicht einfach, es ist nicht besser, nur weil es härter ist. Also es ist halt, Erzählkunst ist ja so viel facettenreicher, so viel spannender. Es ist ja, ne, also ich finde es halt viel besser dann da auch. Deswegen mag ich ja Elevated Horror, gerade wenn Geschichten mich auch wirklich auf einer emotionalen Ebene auch kriegen. Genau dann machen Horrorfilme, finde ich, auch so viel mehr Spaß. Ja. Keine Ahnung. Wenn ich Train to Busan oder sowas gucke, da identifiziere ich mich einfach gerne mit dem Vater, der einfach nur seine Tochter beschützen möchte oder so. Oder bei Alien. Als Beispiel, da ist es ja, was ich an Alien zum Beispiel so liebe, ist es einfach so eine, es ist Science Fiction, aber das ist so eine Gruppe von Arbeiterklasse-Leuten, die halt zusammenhängen, weil sie halt da 9 Monate oder wie lange auch immer zusammenhängen müssen und das sind, die machen einfach nur ihren Job und das reicht schon, um mich so komplett zu kriegen, als wenn das irgendwelche Abziehbilder sind, die keine Figuren sind, weil ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe voll, was du meinst, ja. Aber macht dir trotzdem auch zum Beispiel mal auch einfach so einen, keine Ahnung, Slasher-Spaß? Trotz allem?
Ja.
Also,
ja,
auch wenn jetzt vielleicht da keine Metaebene drinsteckt, keine tiefe Geschichte, auch wenn es einfach nur mal wieder 7 doofe Jugendliche sind, kannst du damit trotzdem auch deinen Spaß haben?
Es kommt auf den Slasher selbst an und wie gut er es macht. Ja. Aber also, ne, es ist halt genau, also, ne, das, was ich auch eben gesagt habe, es kommt halt auf den Kontext an. Es ist nicht so, dass ich dann mir irgendwie Mittwochabends, wenn ich dann irgendwie doch nur an dem Tag irgendwie, wenn ich dann nur einen Film gucke, dass ich dann ausgerechnet den dann auswähle. Aber wenn das dann so der zweite ist, den ich dann hinterher gucke, dann kann das auch richtig Spaß machen. Oder wenn das halt, wie gesagt, im Kino dann in der Mitternachtsvorstellung ist oder auf dem Filmfestival irgendwie der letzte Film, ne? Da macht das dann schon auch Spaß. Also die haben schon auch ihre Existenzberechtigung und ihren Use Case quasi. Ja.
Was machen Jumpscares mit dir? Und findest du sie nervig oder findest du, sie haben eine Daseinsberechtigung im Horror?
Ich finde, sie haben eine Daseinsberechtigung, wenn sie richtig eingesetzt werden.
Mhm.
Wenn sie mit Fingerspitzengefühl eingesetzt werden, wenn sie ich persönlich würde niemals Jumpscares per se verteufeln. Es kommt immer auf das Wie an.
Ja.
Wenn ich mich zum Beispiel zurückerinnere, ich weiß nicht, ob man das als Jumpscare bezeichnen kann, aber jeder kennt den Moment aus Science. Mit dem, ne, du weißt, glaube ich, genau, mit diesen Fernsehaufnahmen und dem einen Wesen, das dann da um die Ecke kommt. Ich finde, das ist auch ein Jumpscare. Das ist auch so ein bisschen
Vorbeigehen. Ja.
Genau, ich finde auch, das ist so ein bisschen wie ein Jumpscare, auch mit dem Soundeffekt und so weiter inszeniert. Und das ist so einer der besten Jumpscares in der Filmgeschichte, finde ich. Also man kann von Science halten, was man will, aber diesen Moment, den finde ich unglaublich stark und der hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt.
Ja.
Obwohl es ein Jumpscare. Ich finde, Oder auch, wenn du sowas nimmst wie Hitchcocks Psycho. Auch da, auch der hat Jumpscares. Aber der hat auch Momente, zum Beispiel dieser einen Moment, wo er in diesem Flur entlang filmt, wo du gerade nach heutigen Maßstäben eigentlich etwas erwartest, Horror erwartest, er das aber antiklimaktisch im Nichts auflöst. Und das war einfach nur ein Shot von einem Flur und hört dann auf. Es ist dieses Erwartungsspiel mit Jumpscares. Also gerade da erwartest du, dass ein Jumpscare kommt, aber es kommt nicht. Und es ist gerade dieses Auflösen oder Nicht-Auflösen der Spannung, das macht auch emotional mit ein und das sorgt für so eine Suspense halt, ne? Und für so ein unangenehmes Gefühl. Und deswegen finde ich, Jumpscares sind ein gutes Mittel, mit dem man arbeiten kann. Wenn sie nicht unkreativ sind, wenn sie nicht overdone sind, also gerade so, keine Ahnung, in Blumhouse-Filmen oder sowas, habe ich das Gefühl, ich habe den ein und denselben Jumpscare schon 1000 Mal gesehen. Deswegen, ich finde Jumpscares per se nicht nervig, aber ich finde viele Jumpscares nervig. Wenn du die Logik
verstehst. Das ist schön ausgedrückt.
Ja. Aber ich finde nicht, dass ein Jumpscare per se was Schlechtes ist. Es ist ein Mittel, das richtig angewandt, das vor allem in Dosen angewandt, was Richtiges, ein krasses Gefühl in dir erzeugen kann als Zuschauer.
Mhm.
Und ich glaube, es gibt auch viele Filme in der Horrorfilmgeschichte, die bewiesen haben, dass so ein Jumpscare auch geil sein kann. Hast du gerade irgendwie einen richtig guten Jumpscare im Kopf? Zufällig?
Also den von Science finde ich mega, auf jeden Fall. Ich bin ja großer Science-Fan, der hat mich auch damals in der Jugend, wo ich das erste Mal gesehen habe, mega verjagt, einfach auch, weil er einfach wirklich auch eine geile Atmosphäre hat und gerade diese legendären Szenen, die finde ich sind schon sehr einprägsam, auf jeden Fall. Ich liebe ja den Jumpscare, den legendären auch in der Exorzist 3, falls du den kennst.
Ach, ich habe die alle mal gesehen. Also Exorzist 1 kenne ich in- und auswendig, die anderen schwierig.
Ja. Im dritten Exorzist gibt es einen Jumpscare in einem Krankenhausflur.
Mhm.
Mit einer, ich sag mal, großen Schere.
Ja. Ja, okay, ich kenne die Szene doch nicht, also habe ich Exorzist 3 wahrscheinlich nie gesehen.
Okay, also sein. es ist ein bisschen ähnlich tatsächlich zu Science tatsächlich.
Mhm.
Da hast du einen Krankenhausflur-Shot und da ist quasi schön aufgebaut, auch ohne große, so diese typische Musikanspannung oder sowas, sondern es ist einfach eine relativ ruhige Szene. Und du hast eine Krankenschwester, die so in den Raum reingeht, wieder raus, irgendwas in ihrem Krankenwägelchen da irgendwie zusammensammelt, wieder in den Raum reingeht, wieder raus, gegenüber mal in den Raum rein. Und es passiert die ganze Zeit einfach gar nichts.
Ja.
Und irgendwann geht sie dann einfach halt wieder von links nach rechts, irgendwie, glaube ich, von links nach rechts wieder von einem Raum rein und dann durch den Flur in den anderen raus. Ja. Und dann eine Sekunde später kommt hinter ihr plötzlich eine Gestalt mit so einer Riesenschere hinter ihr her und dann irgendwie auch mit so einem kleinen Musiktoss-Einsatz in den Raum halt rein. Und das, Alter, das verjagt dich so krass.
Ja.
Weil das ist so gut aufgebaut, weil das ist irgendwie bei Science, du wartest das Ganze auf irgendwas, das auf einen Moment und dann passiert da, aber er ist halt so geschickt einfach dann doch das hinauszögern, dann das Erwartungshaltungsmanagement und dann aber auch auf den Punkt genau dann dieser Moment, dass da irgendwas mit plötzlich hinter ihr herläuft. Wahnsinn.
Ja, absolut. Ja, also es ist halt, so ein Jumpscare kann ja auch narrativ der Geschichte was hinzufügen. Also es muss ja nicht alles irgendwie, Jumpscare muss ja nicht billig sein, aber Jumpscares werden halt so oft so billig umgesetzt, dass man halt das irgendwie mittlerweile in seinem Kopf viele so definieren, als würden sie nie der Geschichte etwas hinzufügen, als wären sie immer billig und unbrauchbar, aber so ist es ja gar nicht. Also so ein Jumpscare kann ja auch die Geschichte voranführen und dann, also ich glaube, dass, wo wir das Beispiel 2.1 genannt haben, weil es gerade ja auch etwas offenbart in der Geschichte, so was die Bedrohung ist und was da gerade passiert und so weiter und so fort. Gerade deswegen ist der ja, glaube ich, auch so effektiv. Weil der Konsequenzen hat, dieser Jumpscare, weil er Komplikationen einführt in die Geschichte, weil er diese Geschichte voranführt, weil er das Ausmaß der Bedrohung klarer macht und so.
Ja. Und sie dir überhaupt das erste Mal visuell vor Augen führt. Bis auf einmal diese Silhouette auf dem Scheunendach-Szene vorher. Aber das ist ja das erste Mal, dass du wirklich was erkennst.
Genau. Und deswegen finde ich, sind Jumpscares halt eher Mittel zum Zweck und Werkzeug, das du sehr gut anwenden kannst, das du halt aber auch schlecht anwenden kannst.
Ja. Ja, absolut. Also gerade, wie gesagt, ich bin da schon, also bin ich sehr, sehr bei dir. Also gerade dieses natürlich so, dieses Blumhouse-Kino und so, ne, die ist einfach in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren einfach so inflationär als Mittel eingesetzt haben.
Ja.
Auch als oft als einziges Mittel. Und da bin ich einfach
genau,
sauer.
Genau, genau, genau.
Wenn du merkst halt, die Filmemacher hatten keine andere Idee, haben kein Geschick dafür, irgendwas anderes Anspannendes oder Gruseliges zu erzeugen, außer dich halt ständig mit diesen Jumpscares zu nerven.
Ja.
Und dann müssen wir halt auch mal, da müssen wir nicht drüber streiten. Das ist nun mal auch der simpelste Weg, halt jemanden natürlich zu erschrecken.
Ja.
Weil ich sage immer gerne das Beispiel, wenn jetzt jemand einfach jetzt hinter mir jemand kommt und mich von hinten an den Schultern packt oder sowas, erschrecke ich mich auch.
Ja.
So, das ist halt dann plötzlich ein lautes Geräusch von jetzt auf gleich hier irgendwie dröhnt.
Ja.
Das ist ja keine Kunst. Das ist ja wirklich die niederste Form.
Genau.
So von daher, du kannst als Filmemacher halt bestimmen, an welchem Punkt des Films jemand irgendwie sich erschrecken soll. Okay, das ist halt ein Werkzeug. Aber ja, es ist halt das plumpeste Werkzeug, was du nutzen kannst, wenn es nicht irgendwie zumindest clever eingebaut ist.
Ja, Klischees nerven, ne? Also gerade wenn Horrorfilme nur auf diese Klischees setzen. Also ich weiß nicht, wie oft ich kann es auch nicht mehr ertragen, dass eine Figur irgendwie in den Spiegel guckt und im Hintergrund ein Schattenwesen sieht und sich dann umdreht und dann ist dieses Schattenwesen weg.
Ja.
Also das ist zum Beispiel so ein Klischee, das immer wieder angewandt wird. Und dass ich einfach irgendwie nicht mehr sehen möchte und das mich jedes Mal ermüdet, wenn ich es wieder sehe. Und ich habe das Gefühl, ich habe das schon 20 Mal in meinem Leben irgendwie gesehen. Wenn dann aber Filme daherkommen, die dieses Klischee nehmen und auf den Kopf stellen oder dem irgendwie was hinzufügen oder das in irgendeiner Weise dann kreativ denken, dann wiederum bin ich halt der Erste, der dann jubelt und sagt, boah, geil. Ne? Also gerade das, was ich irgendwie als Klischee empfinde, das mal neu gedacht, das gefällt mir, das ist schön. Aber ja.
Mhm. Ja. Genau, und Klischees halt auch mal aushebeln eben und Erwartungen unterlaufen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was im Horror immer gut funktioniert, immer dankbar ist. Weil es gerade so ein Genre ist, was so viel von Tropes eben lebt. In jedem seiner Subgenres hast du das ja. Du kannst ja Romane schreiben über Tropes in Genrefilmen und Horrorfilmen.
Ja, ich mag das, wenn so Filme wie Tucker und Dale vs. Evil zum Beispiel das Ganze auf den Kopf stellen oder, keine Ahnung, aktuell, ich habe das heute Morgen noch gelesen, dass jetzt der zweite In a Violent Nature gedreht wird.
Ja.
Den Film finde ich auch ein bisschen zäh und nicht so
ist
geil.
Er auch.
Aber die Idee ist halt geil.
Ja.
Und oder so ein Sam Raimi oder sowas, was der mit Tanz der Teufel gemacht hat, ich finde das alles halt, ich mag's, wenn Klischees auf den Kopf gestellt werden.
Ja. Absolut. Und dafür ist es ja auch ein sehr dankbares Genre, absolut, weil du es da eben so gut machen kannst. Definitiv. Ja. Und noch ein Jumpscare, mir noch gerade eingefallen ist, weiß ich, ob du auf Netflix diesen Incantation gesehen hast? Taiwanesischer Horrorfilm.
Mhm.
Der hat auch einen schönen Jumpscare. Erzähl ich auch immer gerne die Geschichte, wo ich mit Daniel und, also Schröck und noch jemandem waren wir auf dem Slash in Österreich, auf dem Slash-Filmfest.
Ja.
Und waren in so einem kleinen Programmkino und da lief der. Gar nicht wahr, das war nicht Incantation, das war, Medium. The Medium. Und da ist so eine Szene, ein Szenenaufbau, den du überhaupt nicht kommen siehst.
Mhm.
Und der ist so einfach, so clever aufgebaut, weil was in einer Film, auf der linken Seite lenkt dich quasi was ab, auf der linken Seite der Leinwand, auf der rechten passiert was du überhaupt nicht mitbekommst.
Mhm.
Plötzlich ist es aber so quasi direkt vor dir und du bist, also, ich glaube, wir sind alle gleichzeitig aufgesprungen.
Ja.
Und die Sitze in dem Kino waren einfach nur so, du saßt auf so einfach losen Bänken, auf so kleinen hingestellten Bänken. Wir haben die ganze Bank nach hinten weggestoßen, weil wir uns alle gleichzeitig so erschrocken haben.
Ja.
Und sowas beklatsche ich dann auch, weil dann sage ich, okay, das hast du geil gemacht, clever, wirklich unter Erwartungen, ohne auch hier wieder ohne Huibu und Erschrecken mit Sound, sondern einfach ein cleverer Szenenaufbau, der mich komplett einfach kalt erwischt hat.
Wenn ein Film
sowas
das
kann ich
schafft,
dann auch,
dass die Bank umgestoßen wird. Ich habe so ein ähnliches Beispiel, wo ich sehr beeindruckt war. Das ist auch ein ganz kleiner Film, den wird wirklich, den kennt man wirklich gar nicht. Der heißt Salawar. Der ist aus dem Iran und ich kenne den, weil der auch auf einem Festival lief. Der ist vom Jahr 2021 und da geht's um einen Polizisten, der sehr rational ist, aber in ein Dorf kommt, weil er dorthin gerufen wird, weil da irgendwie Leute sterben, was auch immer. Und das Dorf ist hundertprozentig überzeugt davon, dass ein böser Geist sein Unwesen treibt und sie schaffen's mit einem, ich weiß nicht, was es war, mit irgendeinem Geisterjäger, was auch immer, diesen bösen Geist in einem Glas einzufangen.
Doch, den habe ich gesehen. Der hieß bei uns anders, ne? Ja,
ich weiß nicht, also Salavar heißt er auf jeden Fall im Original.
Ja, habe ich gesehen. Der lief auf dem FFF auch, ja.
Genau. Und es ist kein überragender Film, aber der schafft es halt, Spannung zu erzeugen und Grusel mit einem leeren Einmachglas. Weil er das natürlich auch die ganze Zeit, und das ist das Clevere an dem Film, weil er das offen lässt, ob jetzt dieser Geist halt wirklich real ist, ne, oder ob der Polizist recht hat, der halt sagt, oh, das ist dieser dörfische Aberglaube, das ist halt Bullshit. Und die schaffen es halt wirklich, ein leeres Einmachglas abzufilmen und damit Spannung zu erzeugen. Und das finde ich halt auch so stark und so gut erzählt. Ich musste da auch stellenweise einfach beeindruckt lachen, weil ich mir dachte, im Prinzip filmt ihr gerade, also es ist ein Horrorfilm und ihr Film tut gerade nichts anderes, als ein leeres Glas abzufilmen.
Ja, den habe ich gesehen, ja. Das mochte ich auch, wie du sagst. Weil trotzdem jetzt, ne, genau, der war teilweise auch ein bisschen zäh und nicht perfekt. Aber diese Idee fand ich auch. Und die war wirklich so subtil, richtig subtil spannend, ja.
Ja, und der Polizist ist halt auch eine coole Figur. Die mochte ich sehr.
Ja, stimmt. Ja, ja. Die mochte ich auch.
Ja.
Deswegen, also man kann schon wirklich viel machen, wenn man halt mal ein bisschen kreativ ist.
Ja, aber auch da, ne, manchmal ist ja auch so Härte auch genau das Richtige, wenn diese Härte erzählerisch clever gesetzt ist und also ich will da nur als Beispiel Bone Tomahawk nennen, den ich halt auch wirklich sehr, sehr gut, also ich persönlich mag den sehr.
Ich auch.
Und der ist halt, ich finde den auch filmisch, auch von seiner Geschichte und so weiter, halt bis zu diesem gewissen Punkt auch einfach sehr mitreißend. Und ich war da eh schon sehr begeistert von diesem Film. Und dann kommt halt, genau wie bei Bring Her Back, dieser Moment, der so hart ist. Und der hittet dann noch mal sehr, sehr viel härter als keine Ahnung, tausend andere, sonst viel blutigere Horrorfilme, die ich gesehen habe. Ja, aber das ne, und da stehe ich schon drauf.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn so ein Film wie Bone Tomahawk, der halt diese Eruption auch so ewig lang erstmal aufbaut und auf Charakteren aufbaut, auf einer Geschichte und dann nochmal so richtig ausrastet, das ist halt auch schon sehr auch gut geschrieben einfach, weil der Impact dann am Ende auch viel größer ist, als wird der Film jetzt halt durchgehen, solche Szenen abfeuern.
Genau. Deswegen liebe ich zum Beispiel auch, also es ist jetzt kein Horrorfilm, aber in der Rocky-Reihe ist vielleicht Creed einer meiner Lieblingsfilme. Der ist auch innerhalb seiner Handlung, in seinem Handlungsverlauf so extrem stringent und hat gar nicht so viele Ups und Downs und baut sich auf und baut sich auf und baut sich auf. Aber wenn dann halt im finalen Kampf dann dieser eine Schlag kommt, der hat dann so eine Wucht, weil der erzählerisch und auch inszenatorisch halt so hart ist. Und ich saß da wirklich schweißgebadet im Kino. Und das ist alles eine Frage des Wie.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Geh ich komplett mit. Hast du denn eine Tendenz im Horror? Da haben ja viele so, sag ich mal, eine Angstdifferenz. Was kriegt dich eher? Also was gruselt dich eher? Wovor hast du eher persönlich, sag ich mal, Angst, in Anführungszeichen? Sind es eher übernatürliche, ungreifbare Dinge oder Dinge, die du dir theoretisch immer vorstellen kannst, dass sie jetzt theoretisch auch dir passieren könnten? Was erwischt dich persönlich mehr?
Zweiteres, definitiv.
Ja.
Also bei mir persönlich ist das definitiv so. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich persönlich ein sehr skeptischer, sehr rationaler Mensch bin und einfach Angst vor übernatürlichen Wesen habe oder Geistern und so weiter und so fort. Ich bin da tatsächlich, ich mag dieses Kubrick-Zitat über Spurlos. Ich meine, ich habe ja mit euch ausgiebig über Spurlos gesprochen und da meine Liebe zu diesem niederländischen Film sehr breit getreten. Ist aus Holland, ne? Niederlande?
Ja.
Der ist halt so, also da passiert auch nichts Übernatürliches, nichts Schreckliches in irgendeiner Form, aber es geht halt um eine Entführung am helllichten Tag an einer Tankstelle, an einer sehr gut besuchten Tankstelle. Und da ist halt der Horror ist halt, und der Täter ist halt auch, du lernst ihn ja auch kennen, das ist so ein Familienvater, einfach irgendein Typ. Und das, und dieses Alltägliche an der Geschichte ist halt das, was diesen Film so schockierend macht, so von wegen, das kann dir jederzeit passieren, das kann jedem passieren, das kann deinen Liebsten passieren, das ist auch, es kann am helllichten Tag passieren. An der Tankstelle, dafür brauchst du keine dunkle, verlassene, verfluchte Hütte im Wald auf einem Friedhof gebaut oder irgendwie so, ne? Das brauchst du gar nicht. Deswegen, das kriegt mich mehr. Oder auch, keine Ahnung, also auch so super populär. Mich hat auch Smile so ein bisschen gekriegt vom Nervenkitzel, weil ich halt auch dieses tatsächlich diesen Kontrast sehr mag, dieses diabolische Grinsen und dieses Grinsen, das sich ja gerade im Alltag dann immer dich quasi entlarvt. Natürlich ist da auch was Übernatürliches dahinter, aber es war gar nicht das Übernatürliche, was ich dann doch so ein bisschen gruselig fand an Smile, sondern eher halt das dieser Kontrast im Gesicht, also gerade so, wenn du dir die Augen der Figuren anguckst und dann dieses dämonische Grinsen und wie sehr das so im Kontrast zueinander steht, so der Wahnsinn in den Augen und das Grinsen ist aber freundlich, das ist das kriegt mich viel eher als das Übernatürliche.
Ja, okay, ja, finde ich immer spannend sowas, weil wie gesagt, das differenziert oft einfach. Die manche macht es halt mehr Angst, wenn der Küchenschrank von alleine aufgeht und die anderen sagen halt, nee, es muss schon der Killer sein, der mit dem Messer unterm Busch steht. Den kann ich mir ja besser vorstellen. Ja.
Ich glaube, bei mir ist es immer, wenn etwas, was man sonst mit süß und lieb irgendwie verbindet, sich dann als teuflich oder als böse rausstellt. Ich glaube, das ist schon so ein Trope, der bei mir ganz effektiv immer funktioniert. Ob es jetzt der Exorzist ist mit dem jungen Mädchen, das dann.
Ja, okay.
Ne? Ja. Aber ansonsten bin ich eher bei dem alltäglichen Horror. Das kriegt mich persönlich mehr. Oder auch, keine Ahnung, also eine Szene, die ich auch immer abgespeichert habe als eine meiner Lieblingshorrorszenen, ist einfach die aus Texas Chainsaw Massacre, wenn man aufwacht und da an diesem Tisch sitzt mit der Familie. Das ist eigentlich ja ein schöner Moment, so ein gemeinsames Festessen, bei dem man ganz familiär im Haus sitzt, ist ja eigentlich was Schönes, auch wenn es Fremde sind da. Aber das ist halt das einmal komplett in pervers gedacht und umgedreht. Das ist halt dieses, ne, also eigentlich auch was Schönes, was du aber ins Teuflische verkehrst, umdrehst. Das, ist vielfältig. Ich glaube, ich bin da gar nicht so wählerisch. Also manchmal kriegt mich aber dann vielleicht doch auch das Übernatürliche. Kommt auf die Geschichte an.
Ja, okay. Also es macht dann doch eher wieder auch die Erzählung einfach.
Ich glaube, ja.
Ne? Hereditary ist ja auch beides. Du hast einmal mehr schon darüber gesprochen. Du hast einmal den handfesten Familienhorror, der schlimm genug ist. Ja. Aber du hast ja trotzdem auch eine Geschichte über, Spoiler, was Dämonisches.
Ja.
Aber auch da ist ja auch beides drin.
Ja. Aber auch da ist es die Mutter, die mich kriegt. Also es ist nicht unbedingt das Übernatürliche und das Besessene. Es ist halt diese Bezugsperson, die eigentlich für dich halt, ne, für Sicherheit und Komfort und Liebe und so weiter steht, die sich dann aber umkehrt ins Üble.
Die sich pervertiert, ja.
Genau, die sich pervertiert. Ich glaube, das sind so diese Elemente, die mich immer, die mich kriegen. Ich glaube, das kann ich schon so bei mir persönlich so als Muster ausmachen.
Mhm. Ja, verstehe ich. Man müsste ja so Filme auch wie irgendwie The Children, ne, wo die Kinder anfangen, ihre Eltern umzubringen. Das ist wahrscheinlich für dich auch dann komplett.
Ja, schon. Oder auch, ne, wir haben eben drüber geredet, bei Skinamarink. Ich meine, das lebt ja auch von diesem, also es findet ja auch alles in diesem Haus statt und es geht um Kids, die irgendwie 4 und 6 Jahre alt sind oder wie alt auch immer.
Ja.
Viel über Fernseher, viel über Spielzeug. Und man kann die Inszenierung hassen, aber gerade halt dieses Teuflische in diesem heimischen, das hat mich, das kriegt mich schon.
Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ja, ich glaube, so langsam würden wir, glaube ich, auch schon zum Ende heute kommen. Und deswegen gibt es jetzt noch zum Abschluss noch eine goldene Frage. Die ist ähnlich wie die Einstiegsfrage. Ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn du jetzt unseren Hörern, und jetzt wirst du sagen, ja, ihr seid doch alles Profis und ihr kennt doch eh alles. Darum geht's aber gar nicht, sondern ich möchte jetzt noch gerne wissen, hast du noch von deiner Warte aus gesehen, Geheimtipps oder Filme, wo du sagst, über die wird einfach viel zu wenig gesprochen, die du einfach von dir aus persönlich, was würdest du empfehlen, mitzugeben, was man nochmal sich anschauen sollte? Und das ist völlig egal, das kann auch was sein, wo du jetzt sagst, das kennt doch eh jeder. Es geht ja um deinen ganz, ganz, ganz persönlichen Geschmack.
Und vor allem, was als Geheimtipp durchgeht und was nicht als Geheimtipp durchgeht.
Ja, wie gesagt, ne? Also ich sage immer gerne, in den letzten Folgen hat auch irgendjemand 8 Follows gesagt. Das ist auch völlig fein. Ne? Also es geht ja wirklich um, wenn du nochmal sagst, wie gesagt, das ist was, das sollte man nicht verpassen.
Ja. Ich glaube halt wirklich so, es ist halt die Frage, Geheimtipp für wen? Für diese Horror-Community wird es schwierig, wenn du in der breiten Masse nach It Follows fragst. Ich glaube, viele würden da auch nicht mit.
Ne? Natürlich.
Ich bin immer wieder überrascht. Ich saß vor kurzem bei einem neuen Friseur und der hat mir erzählt, dass sein Lieblingsfilm in den letzten Jahren Avatar war. Wo ich halt auch dachte, oh krass, also es gibt also die Menschen da draußen.
Die das jetzt noch erst zum ersten Mal sehen, ja.
Und das aber halt auch lieben und das für sie der beste Film ist, der aktuell existiert. Finde ich spannend. Aber okay, Geheimtipps. Salavar habe ich ja schon erwähnt, den würde ich, also wenn ich irgendwie nach Geheimtipps gefragt werde, nenne ich gerne den, weil ich den halt so clever erzählt finde. Wir haben halt auch mal auf dem Fantasy Filmfest einen Film präsentiert mit unserem Kanal, der auch sehr unbekannt ist in Deutschland, der lief auch nicht im Kino, der ist auch erst von letztem Jahr. Der heißt auf Deutsch Feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer. Hat einen langen Titel, auf Englisch im Original heißt der Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person. Und den fand ich wirklich sehr toll. Der war sehr
großartig. Bemühend.
Das ist ein echt großartiger Film. Der ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr, ich glaube, das geht als Geheimtipp durch. Sehr berührender Film. Ist jetzt nicht unbedingt gruselig, aber hat schon so eine düstere Atmosphäre über eine junge Vampirin, die aber ein Opfer sucht, das Konsens gibt für all die Taten, die sie vorhat. Den fand ich toll. Ich mag den isländischen I Remember You. Vielleicht liegt das daran, dass ich so ein skandinavisches Fable hab oder isländisches Fable, den fand ich irgendwie sehr berührend. Da geht's ja
den
auch.
Den mochte ich auch gerne.
Da geht's ja auch um irgendwie ein Kind, das entführt wird und dann über Jahre verschwunden ist und gesucht wird, so eine Art Cold Case. Also den würde ich definitiv als Geheimtipp empfehlen. Es gab diesen österreichischen Hexenfilm Hagar Zussa.
Oh ja.
Ja, der ist sehr künstlerisch, sehr Arthouse, aber der hat sich auch irgendwie tief in mein Gedächtnis gebrannt. Auch gerade hier für uns als deutschsprachiges Publikum ist das, glaube ich, ein sehr spannender, sehr harter, sehr außergewöhnlicher Film. Da muss man aber auch wirklich in der Stimmung sein und Bock drauf haben.
Ist ein bisschen sperrig, ja. Aber ich fand den auch sehr faszinierend, ja.
Ja, definitiv. Sperrig ist der auf jeden Fall. Ansonsten, also Geheimtipp ist so schwer. Ich Let the Right One In ist wahrscheinlich auch schon wieder zu bekannt, ne?
Ey, wie gesagt, es ist dein Geschmack.
Ja.
Leute wollen ja wissen, was du ihnen empfiehlst.
Handling the Undead vielleicht noch?
Und den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich verpasst auf dem FFF. Den muss ich noch nachholen. Wobei ich ja viel gelesen habe, dass der vielen auch nicht gefallen hat.
Ja, der ist auch sehr zäh. Da muss man auch Bock drauf haben. Und so toll fand ich den eigentlich auch nicht. Aber es ist halt, wenn man will halt wirklich ins Unbekannte gehen, wenn man das Wort Geheimtipp hört. Ich glaube, in Deutschland ist auch immer noch so ein I Saw the TV Glow ein Geheimtipp.
Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Den mochte ich auch sehr. Also ich würde schon sagen, dass der auch als Horrorfilm durchgeht. Also der hat zumindest so eine sehr, sehr, sehr einzigartige Atmosphäre mit einer sehr starken menschlichen Botschaft drin, die sehr universell ist, aber auch eben sehr, wo ich gerade eben über Akte X gesprochen habe, sehr in dieses nostalgische Thema reingeht von zwei Außenseitern in der Schule, die über eine sehr trashige TV-Serie oder auch sehr besondere TV-Serie irgendwie zueinander finden und dann aber auch im Verlauf ihres Lebens mit dieser Serie, also ein bisschen desillusioniert sind, was diese Serie angeht. Es ist ein sehr außergewöhnlicher Film mit einer sehr starken Bildsprache, den ich extrem mochte. Und ich glaube, I Saw the TV Glow ist in Deutschland auch immer noch ein, ich würde mal sagen, das ist ein Geheimtipp, aber es werden jetzt auch, es ist immer, wenn man einen Geheimtipp empfiehlt, den andere Leute dann irgendwie dann doch kennen.
Ich glaube, der ist inzwischen ist der bei Prime, meine ich. Also zumindest kriegt man ihn. Aber ja, auf jeden Fall ist immer noch ein Underdog, auf jeden Fall. Ich kenne halt nur den Vorfilm der Regisseurin, den We Are Going to the World's Fair.
Mhm. Den habe ich wiederum nicht gesehen.
Den fand ich auch spannend. Der war auch schon sehr sperrig. Mhm. Auch durch die Erzählstruktur. Der hatte was von so einer, ich bin ja so Creepypasta und Urban Legend Fan.
Ja.
Der hatte was von so einer Creepypasta Erzählweise irgendwie, weil da ist so ein Mädel, die schreibt mit irgendeinem Mann oder Typ oder whatever im Internet die ganze Zeit und er wie so eine Blue Whale Challenge damals, er trägt ihr dann Sachen auf, die sie machen soll und sowas irgendwie. Also ja. Er war so sehr so Internet Copypasta mäßig so, das war ganz spannend. Mhm. Aber auch halt sehr experimentell auch gedreht und so, ja.
Ja. Aber dann lass mich noch zwei Sachen nennen. Mir sind einfach zwei Sachen eingefallen. Das eine ist Elementary auf Netflix, den mochte ich auch sehr. Kennst du zufällig den?
Nee, das war dieser im Schnee, ne?
Nee, nicht im Schnee. Elementary ist ein italienischer Horrorfilm.
Das, genau, das ist dieser, doch, den habe ich, glaube ich, gesehen.
Der Teufelsfilm, der Satanfilm.
Doch, ja, doch, habe ich gesehen. Doch, ja.
Den mochte ich.
Blacksmith and the Devil, ne?
Genau. Den mochte ich aufgrund einiger Bilder sehr. Den finde ich schon spannend. Und ich glaube, über den wird auch irgendwie gar nicht mehr geredet. Was ich so ein bisschen schade. Aber es liegt natürlich auch daran, dass es halt Netflix-Ding ist. Aber ich fand den schon stark.
Ich fand ihn aber auch solide, ja.
Ja. Und was mir noch so spontan einfällt, ist, das ist jetzt kein Film, vor allem nicht im klassischen Sinne. Aber womit ich halt auch ein bisschen aufgewachsen bin, ist Marble Hornets auf YouTube. Diese Videoreihe. Found Footage. Found Footage ist auch, ich habe so ein kleines Fable für Found Footage. Mag ich sehr und finde ich stellenweise auch wirklich geil und gruselig. Und das war, als es seinerzeit live lief, war das wirklich so eine sehr einzigartige Erfahrung. Aber man kann das halt auch immer noch nachgucken. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ist ein tolles Ding.
Ja. Ja, kenn ich auch noch. Ja, Marble Hornets.
Genau.
Ja, Found Footage ist noch so ein, da hast du einen Sweet Spot noch für.
Ich schon, ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht mir das Spaß. Auch da gibt's natürlich viel, viel Schund, aber ich manchmal macht mir das Spaß.
Was sind da so deine Faves? Also Rack hast du ja schon genannt, geht ja definitiv durch.
Ja, definitiv. Ansonsten ganz klassisch, ich mag Blair Witch Project.
Ich auch.
Total. Ja. Boah, da fragst du mich gerade was. Ich liebe ja auch One Cut of the Dead. Den Film grandios.
Toll, ja.
Wirklich ganz, ganz, ganz großartiger Film. Auch das vielleicht so als kleiner Guy. Ich weiß nicht, ob der auch jetzt noch, weil der hat ja auch schon Kult-Following.
So eine Kult-Gemeinschaft. Er hat ein Remake immerhin, ne? Also
das habe ich wiederum nicht gesehen, aber das, glaube ich, brauche ich auch nicht zu sehen, oder?
Nee, es war besser als es darf, aber das Original reicht halt komplett, weil es macht trotzdem das Gleiche, also genau den gleichen Move, ja.
Ja, und auch da, also das ist halt. Das lebt halt davon, dass man ihn zum ersten Mal sieht.
Total.
Den sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Und ich mag auch, wenn man die ersten 15, 20 Minuten abzieht, ich mag auch Cloverfield sehr gerne, muss ich.
Ja, ich liebe Cloverfield.
Ja.
Mega.
Deswegen, ja, also ich habe ein Herz für Found Footage.
Ja, cool.
Mhm. Cool. Ja.
Das teile ich, ja.
Absolut. Was sind denn, hast du noch irgendwas?
Im Found Footage-Bereich?
Ja.
Ich mag auch diesen As Above, So Below gerne. Katakomben hieß der bei uns.
Wie heißt der?
As Above, So Below. Mhm. Katakomben hieß der bei uns, der Paris unter der Stadt spielt, in dieser Krypta, wo die ganzen Schädel liegen. Wo dann alle gegen ihre Urängste irgendwie angehen müssen. So, den fand ich echt ziemlich gut.
Mhm.
Mag The Bay sehr gerne mit diesen komischen Anthropoden-Viechern, die plötzlich in so einer Küstenstadt auftauchen und Leuten irgendwie aus dem Mund kriechen. Weißt du, ob du den gesehen hast?
Nee, ich habe den nicht gesehen.
Der ist auch richtig gut. Richtig, also so eklig und so richtig. Das ist so ein Film, da finde ich kein anderes Wort für, außer eerie. Mhm. Es gibt einfach manchmal keinen anderen deutschen Begriff, der so gut passt, aber der ist so richtig. Der hat so eine ganz düstere Stimmung.
Der bohrt sich rein.
Ganz beklemmend, genau. Und dann aber auch sehr eklig durch diese Viecher irgendwie.
Ja.
Auch echt ein Tipp, wenn du ihn nicht kennst, The Bay. Mag ich richtig gerne. Ja. Ich mag auch diese VHS-Reihe, da gibt es tolle Episoden auf jeden Fall. Also ja, ist schon echt ein gutes Genre. Super, super enttäuscht war ich von diesem, da gab es ja auch so einen Internet-Hype vorher, dieser The Outwaters vor 2-3 Jahren. Da gab es ja so einen riesen Internet-Hype, wo alle wieder irgendwie, da kommt das nächste Riesending. Ja. Und dann war es echt ganz schöner Schund.
Ich muss ja auch ganz ehrlich sein, ich bin auch, ne, wenn du schon beim Thema überbewertet bist, ich bin auch kein Fan von Long Legs.
Ich auch nicht.
Ja, so gehypt der auch war, ich finde, der hat sehr von seinem Marketing gelebt.
Ja, absolut. Das Marketing war sehr gut.
Ja. Und der hat auch ein paar echt gute Szenen, auch stark inszenierte Szenen.
Ja. Ich mochte auch die erste Hälfte gerne eigentlich, weil ich mag Micah Monroe, It Follows.
Ja.
Und die erste Hälfte mit diesem, die eher so auf Investigation aus war, mochte ich, aber in der zweiten Hälfte zerfällt der komplett für mich. Und das ist so ein neues Osgood Perkins-Ding auch für mich, weil das war bei Monkey auch ähnlich.
Ja.
Monkey, super stark angefangen, die erste halbe Stunde mega. Ja. Und dann macht er diesen Cut auf ins Erwachsenenleben. Dann ist der Film am Arsch. Also Perkins hat für mich jetzt echt zweimal schon wirklich zweifelhaft abgeliefert. Jetzt macht er schon wieder seinen nächsten Film.
Er macht ja gefühlt irgendwie zwei Filme im Jahr.
Ja.
Ich mochte allerdings Dings hier, I'm the pretty thing that lives in the house oder wie der hieß.
Den fand ich okay. Sein stärkster für mich ist bisher Black Coat's Daughter.
Mhm.
Der hat mich damals richtig krass abgeholt.
Ja, ich bin auch da immer ganz Ich bin gespannt, was er noch machen wird und wo es noch hingeht. Aber ich warte noch immer, also der ist bei so vielen so hoch gehandelt. Ich warte da immer noch auf den einen Film, der mich wirklich überzeugt. Also so richtig begeistert.
Ja, ich auch. Das ist halt, also Black Ops Daughter war schon sehr, sehr gut.
Ja.
Dadurch hatte ich ihn auch auf dem Schirm und dachte, okay, da kommt der nächste wirklich Regisseur, den man auf dem Schirm haben muss.
Ja.
Und jetzt hat er mich halt wirklich dann so zweimal doch eher enttäuscht, deswegen ist er bei mir ein bisschen von der Liste der coolen Leute gerutscht, dadurch leider.
Ja, verstehe. Aber ich glaube, die Tochter des Teufels, ich glaube, ich habe den gar nicht gesehen.
Das hier mit Emma Roberts. Mhm. Der ist sehr clever.
Ja.
Ja.
Ja, also dumm sind die Filme ja selten von ihm. Das ist ja nicht das Problem.
Das ist das Problem, ja.
Ja. Auf der anderen Seite, also es gibt ja auch, hat ja auch viele Fans. Naja.
Ja, definitiv. Will ich auch gar nicht absprechen. Also die Qualitäten hat er, aber ja. Er verhebt sich immer komisch. Ich habe immer das Gefühl, er will manchmal zu viel und bleibt einfach nicht mal stringent, was seinen Film vielleicht mal besser tun würde.
Ja.
Aber ja, mal gucken, wie Keeper wird, der ja auch noch dieses Jahr kommt.
Ja. Da gucken werde ich dann auf jeden Fall.
Ja, geguckt wird ja eh alles. Das ist ja klar.
Ach stimmt, Gretel und Hänsel hat der ja auch gemacht. Den
hab ich
ja,
auch stimmt.
Vergessen.
Ja, der war audiovisuell ganz nice, aber geschichtlich war das.
Ich fand den auch sehr durchschnittlich.
Ja. Ja, auch sehr konventionell dafür, dass er eigentlich, dass ich dachte, er macht aus dieser Geschichte mal was anderes, findet einen anderen Turn. Dafür war er dann sehr, sehr Standard. Ja, das stimmt.
Voll.
Das stimmt. Ja. Die Frage bleibt noch, wann produziert Schattenwolf seinen eigenen Horrorfilm?
Ja, ist ja so ein kleiner Traum, aber das Problem ist halt, Zeit zu finden. Also es ist halt wirklich, es ist immer so ein, es klingt wie so eine faule Ausrede, aber Cinema Strikes Back nimmt so viel Zeit ein.
Ja, das glaube ich.
Ja, ich schreibe immer mal wieder was, auch in meiner Freizeit, sehr gerne. Ich mache das immer wieder. Ich habe erst vor kurzem wieder einen Horror-Kurzfilm geschrieben. Das macht mir schon sehr viel Spaß. Aber wir kommen halt nie dazu, das in irgendeiner Form zu produzieren. Aber sag niemals nie. Es ist schon irgendwo noch immer im Hinterkopf. Und ja, es ist halt, Filme machen ist halt auch schwierig und teuer und kostspielig und Ausreden gibt's immer, aber ich muss auch dazu sagen, uns macht halt auch die Arbeit an Cinema Strikes Back immer noch sehr, sehr, sehr viel Spaß.
Ja.
Und deswegen
das ist auch die Hauptsache.
Eben. Und deswegen ich bin gar nicht da in so einer schlechten Situation. Also wir machen das, solange wir das dürfen und können und schaffen. Und ja, wenn wir dann irgendwann mal einen Kurzfilm schreiben, mit dem wir wirklich alle dann sehr happy sind, bei dem wir uns das vorstellen können, dann wollen wir das auch umsetzen. Ich kann jetzt allerdings nicht garantieren, dass das Horror sein wird. Mal gucken. Aber es macht schon Sinn.
Aber wenn, welches Subgenre würdest du drehen wollen?
Also eigentlich ist mein absolutes, ich habe ein riesiges Faible für Science Fiction und ich bin eigentlich großer Science Fiction Fan. Mhm. Und ich glaube auch, dass das effektive Science Fiction auch mit geringen Mitteln umzusetzen ist. Man muss das ja nicht immer groß und zukunftsmäßig und dystopisch denken, sondern das geht ja auch im Kleinen.
Das haben Sci-Fi und Horror auch gemein. Also deswegen kann man sich, glaube ich, auch gut verbinden, ja.
Absolut, absolut. Deswegen ist auch übrigens Alien einer meiner ewigen Lieblingshorrorfilme, weil es auch beides verbindet. Ja, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es, also auf jeden Fall, glaube ich, in Richtung Genre ist, glaube ich, safe. Und dann Richtung Horror, Richtung Sci-Fi, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Ja, okay.
Wer weiß, sag mir.
Dann hoffen wir mal, dass vielleicht irgendwann doch noch mal die Stunde schlägt.
Ja, ich würde mich sehr freuen darüber. Ich hätte Bock drauf.
Sehr, sehr cool.
Ja. Dafür muss man sich ja auch die Zeit nehmen können und so weiter. Und das ist halt gerade so extrem schwierig. Und wir machen das halt nebenbei immer und waren auch sogar einmal wirklich sehr, sehr kurz davor. Und das ist dann leider doch ins Wasser gefallen aus verschiedensten Gründen. Und unter anderem auch, weil die Pandemie begann und sowas. Und deswegen, aber wir haben denen das eigentlich nie aufgegeben, diesen Gedanken.
Ja.
Ich zumindest.
Ja, sehr nice. Aber ey, wie du gerade schon sagst, also wichtig ist natürlich auch, dass euer Projekt weiter trotzdem gut läuft und das ist ja die Hauptsache erstmal und das ist ja auch so ein sehr, sehr dankbar. Ich meine, ihr macht das jetzt auch wirklich schon eine ganze Weile.
Ja.
Und hoffe natürlich auch alle, dass es noch weiter lange funktioniert und wenn darüber hinaus noch was möglich ist, mal zu entstehen, dann glaube ich, gibt's genug Abnehmer auf jeden Fall.
Ja, ey, das hoffe ich natürlich für euch auch und für dich bei Kino Plus und den ganzen Podcasts und so, ne? Also das kann ich nur zurückgeben. Und ich bin auch immer sehr, sehr gerne bei euch zu Gast. Also vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, schön, dass du da warst auf jeden Fall. Danke, dass du Zeit hattest. Ja. Ist ja immer in unserem vollen Terminkalender. Ich glaube, wir hatten jetzt über einen Monat, glaube ich, einen Termin vorgeplant.
Ja, das stimmt. Ja, ist leider nicht immer ganz einfach.
Nee, es ist wirklich nicht einfach. Kenne ich komplett. Wenn man so viele Projekte hat, immer so eingespannt ist mit 1000 Terminen und hier eine PV und da eine Aufnahme, das wird ja bei euch genauso sein.
Ich muss auch notgedrungen immer viele dieser Anfragen leider ablehnen, weil die Zeit halt einfach nicht da ist. Oder ich muss halt sowas sagen wie, ey, lass doch mal in irgendwie einem halben Jahr nochmal gucken. Aber es ist halt leider einfach so. Der Terminplan ist leider wirklich voll.
Ja, ich glaube, wir hatten ja schon mal im, ich weiß gar nicht, Mai, Juni gesprochen. Dann hieß es, lass nochmal dann sprechen und dann haben wir Ende Juli. Und dann haben wir Ende Juli festgelegt.
Genau, und das ist leider irgendwie anders gar nicht möglich bei mir.
Ja. So leid ich kenn's selbst, deswegen, ich bin ja froh, dass es funktioniert. Ich bin froh, dass du die Zeit genommen hast trotzdem. Vielen, vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne.
Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Deswegen, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, eure Kanäle.
Dankeschön.
Ja, die meisten werden euch eh folgen. Aber verlinken natürlich alles, deine
Folgen deine oder haten, eins von beiden.
Deine Filmtipps. Hier wird nicht gehatet. Wir sind ein Hatefire-Podcast. Wholesome Horror-Community.
Ja.
Deine Filmtipps verlinken wir nochmal natürlich. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja auch mal wieder auf einen Filmtalk. Vielleicht finden wir mal wieder auch irgendwann was.
Ja, sehr gerne.
Zusammen drüber schnacken kann irgendwie.
Sehr gerne.
Und sonst sieht und hört man sich natürlich. Und ja, ihr folgt bitte Alper und Cinema Strikes Back. Und wir hören uns hier in 2 Wochen wieder zur nächsten Ausgabe. Wo verwuselt sich eigentlich mit einem weiteren spannenden Gast vor Mikro? Und ansonsten geht's hier im Programm dann regulär ganz normal am Freitag weiter mit der wöchentlichen Episode. Und wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Vielen Dank, Alper. Vielen Dank da draußen. Und bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Get you, Barbara. They're coming for you.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.